The Peckham Talks mit ihm, Christopher M. Peckham.
Heute zu Gast Regisseur und Schauspieler Leander Hausmann. Ich begrüße Leander Hausmann in meiner Sendung. Lieber Leander,
ja,
ich freue mich.
Ja, lieber Christopher, mal gucken, ich weiß noch nicht.
Du weißt noch nicht, ob du dich freust.
Nee. Mal sehen.
Also keine Bange.
Ich weiß überhaupt nicht, worum es geht.
Ja, genau.
Ich bin hier plötzlich mittendrin in einer Sache, in einem Gespräch.
Ja.
Was ist das? Kann ja jeder sagen,
aber
ich mache einen Podcast.
Ja. Genau, meine Intention ist eine ganz andere.
Ich bin nur hier, weil ich in Darmstadt nicht weiß, was ich sonst noch machen soll am Sonntag.
Mein Glück, das ist tatsächlich mein Glück, weil normalerweise, ich habe ja gerade eben gesagt, ich habe früher Kurzfilme gemacht. Wenn ich hier Kurzfilme gemacht habe, haben die Leute gedacht, ich komme vom Hessenfernsehen. Also hier in der Region kann man das nicht so einordnen.
Also, okay.
Ja,
ja, Podcast soll das sein.
Also, nee, nicht Podcast, auch Kurzfilme.
Achso, Kurzfilme.
Kurzfilme, Filme und so. Also Filme hier in der Region.
Das Features macht, oder was für Kurzfilme? Also Spielfilme oder?
Ja, tatsächlich. Ja,
okay.
Ja.
Das ist gar nicht so einfach.
Nee, ich habe für den zweiten habe ich 5 Jahre gebraucht.
Ach du liebes Bisschen, ich kenne einen Puppenspieler, der heißt Heinrich Sabel, der 30 Jahre lang an einem einzigen Puppenfilm gearbeitet hat, also Stop Motion. Und jetzt ist er raus, der Film. Schöner Film. Läuft es in ausgewählten Kinos. Fällt mir nur der Name von dem Film. Hotel. Etwas mit Hotel.
Irgendwas mit Hotel.
Sabel.
Ja, das ist ja schön. Ja, das kann man googeln.
30 Jahre. Ja.
Aber deswegen.
Jede Bewegung, auch noch auf 35 mm.
Oh, das ist schön.
Jede Stop-Motion mit Puppen, 20 verschiedene Köpfe für jede Puppe und so weiter.
Ich finde das sehr, sehr schön, weil ich denke, man braucht ja diesen langen Atem. Also manchmal Filme dauern so lange, wie sie dauern. Das ist die Frage ist ja nur einfach, ob man sich darauf einlässt. Wenn ich jetzt sage, ich plane meinen Langfilm, dann sagen alle Leute zu mir, wie macht man denn einen Film? Sagen
die Jeder, der mal einen Film gemacht hat,
hat
schon Erfolg, weil ihn einfach zu machen, diesen Weg zu gehen, diesen langen Atem zu haben, das ist schon erfolgreich, sagen wir immer. Also wenn ich ans Set kam, bei meinen letzten 15 Filmen, dann dachte ich auch immer, scheiße, hätte ich nie gedacht, ich bin nie davon ausgegangen. Beim Filmemachen muss man immer im Moment leben. Und jeder Moment muss einem Spaß machen, sonst ist man völlig falsch am Platz. Beziehungsweise nicht fehl am Platz, aber man wird verrückt.
War das denn für dich so am Anfang deiner Filmkarriere, war das für dich, weil du eben auch im Vorgespräch sagtest, so, es ist heute ein bisschen schwieriger vielleicht auch geworden, Filme zu machen. War das sehr einfach auch, Filme zu machen damals? Oder war das auch so, dass man durch die ganze Theaterarbeit, du warst Intendant und so weiter, dass man sozusagen auch vertrauensvoll sich dir geöffnet hat und gesagt hat, das ist jemand, der schafft richtig was, der wird das richtig zum Erfolg führen? Oder war das schwierig am Anfang?
Also jetzt auf den letzten Metern, wenn ich das mal so pragmatisch und ohne Kitsch sagen darf, in meinem Leben kann ich es ja mal verraten. Ich bin im Grunde ein Hallodri und musste mein ganzes Leben lang, das ist jetzt nicht das Imposter-Syndrom, sondern musste mein ganzes Leben darauf achten, dass man mir nicht drauf kommt. Ich habe immer behauptet, ich könne es, und dann habe ich es gelernt, während ich es machte, learning by doing, muss allerdings auch sagen, dass es nicht immer gut ging. Und ich hätte gerne Film studiert. Ich bin Quereinsteiger, und das wird in Deutschland immer etwas scheel betrachtet, also vor allem von den Kollegen innerhalb dieser Bubble, in die man dann kommt. Also bei den Filmleuten war ich nicht der Cineast. Und am Ende war ich bei den Theaterleuten der Verräter. Und das wird auf beiden Seiten bestraft. Deswegen bin ich, also von beiden Seiten mir gegenüber, gibt es dann auch eine Strafe. Also entweder man wird nicht mehr angerufen oder man wird gedisst oder das Feuilleton ist auf jeden Fall nicht auf deiner Seite. Aber es kann nicht sein, dass man Erfolg hat in beiden Medien. So, insofern bin ich wirklich ein schlechtes Beispiel, um herauszufinden, wie man vielleicht Filme macht. Aber eins kann man sagen, für Filme machen braucht man einen längeren Atem, und man muss auch davon ausgehen, dass man dort weniger verdient. So, das klingt absurd, ist aber so. Der Regisseur ist im Film wirklich der Arschberuf. Also man ist der Erste, der da ist und der Letzte, der geht, so. Und auch der Letzte, der auf dem sinkenden Schiff ist, da ist der Produzent auch schon längst weg, ja. Mhm. All die Leute, die mit einem gesessen haben, an den Tischen, in den endlosen Meetings, die plötzlich alle Dramaturgen und Regisseure zugleich waren, alle diese vielen Menschen sind im Falle eines Misserfolgs, und wir reden da also von Zahlen, nicht von der wirklichen Qualität des Films, sind weg. Also der Erfolg, wie es so schön heißt, hat viele Väter. Und das ist im Theater etwas anders. Da sind die Gewichtungen anders. Mhm. Also das Theater lebt leider, muss ich sagen, doch stark vom Feuilleton. Das heißt also, was das Feuilleton vorgibt, ob das jetzt modern ist oder angesagt ist oder so, das wird dann auch kopiert von den anderen Theatern. Mhm. Und so kann man sagen, dass es immer schwieriger geworden ist, auch, also ich bin jetzt nicht jemand, der hier die ganze Zeit jammert, dazu bin ich zu chamäleonartig über die Zeiten, ja, also wie es früher war und wie es heute war, ist ja auch ein Zeichen von Altwerden. Aber wenn man es tatsächlich vergleicht, dann haben die Theater in diesem Land keine Gesichter mehr, also keine speziellen mehr, sie machen im Grunde alle das Gleiche. Und das wird vorgegeben vom Feuilleton. Im Film ist es ein bisschen anders, man kann, also, ich sag mal so, jetzt nenne ich mal ein Erfolg wie Sonnenallee, aber auch so, ich habe ja auch so richtig richtig Boulevardfilme gemacht, also für den Kommerz, das war auch klar, also sowas wie warum Männer nicht zuhören und Frauen schlecht einparken, oder auch das Puppetier, stehen dann gegen so Filme wie Hotel Lux in einem Moskauer Hotel.
Ich übrigens ganz toll finde.
Danke, in den 30er Jahren, also wirklich Special Interest Film mehr oder weniger. Da steht man dann auf der einen Seite ganz gut da, wenn man diesen Kommerz erfüllt, weil dann hat man Zuschauerzahlen, dann kann man auch sagen, leckt mich, ja. Und auf der anderen Seite macht man dann so einen Film wie Hotel Lux, der so seine kleine stille Karriere auf Arte gemacht hat, oder wie Stasi-Komödie, der jetzt bei Netflix ebenfalls eine Karriere macht, wenn man mit Produktionsfirmen zu tun hat, also die dann einen Film plötzlich nicht mehr mögen, weil sie in ihm keine Cash-Cow sehen, dann können die dir den Film und dein Leben auch natürlich und deine Karriere zerstören. Und da war ich glücklicherweise immer einer, der ihnen immer von der Schippe gesprungen ist, und das nervt die ein bisschen.
Mhm. Und warum? Und
wenn ich sage, die, müsstest du eigentlich fragen, wer? Ja. Und dann wäre ich wie jeder Verschwörungstheoretiker in der Bedrulle. Dann könnte ich nur sagen, na die. Wer denn? Na die da oben. Naja, glaubst du wirklich, Leander, dass es eine Verschwörung gibt gegen dich? Ja. Ja, eine unausgesprochene, gegen meinen Typus. Ich habe nur Ärger, ja, in der Diktatur, in der ich 30 Jahre gelebt habe, und dann hier letzten Endes im Rechtsstaat genauso. Also, es kann also nicht an mir liegen.
Aber deswegen habe ich nicht gefragt. Deswegen,
es muss an der Welt liegen.
Ja, deswegen habe ich nicht gefragt. Genau, ja. Ich verstehe das. Ich weiß nicht, ob ich das auch immer, aber ich verstehe das letzten Endes. Aber deswegen habe ich gefragt, wem bist du denn von der Schippe gesprungen? Das fand ich, also nicht wem bist du, sondern wie hast du das geschafft? Wie bist du von der Schippe? Warum hat es
dich... Der Bewertung meiner Dinge, die ich tue. Mir hat mal, also der Moritz von Uslar hat mal einen Satz über mich gesagt, der hat mir gefallen. Also mir gefallen die meisten Sätze über mich nicht, aber der hat mir gefallen. Der hat mich mit einem, zu dem ich auch ein Western-Fan bin, mit einem Cowboy verglichen, der dann immer wieder aus der Stadt reitet. Ja. So, und das gefällt mir. Das, ja, ich bin auch immer so, weißt du, Moral, ne? Also wir sind ja in einer unglaublich moralischen Zeit, also das ist so vergleichbar mit dem Biedermeier. Ja, Biedermeier hat es auch nicht die dollste Kunst hervorgebracht, ja, sondern den Rückzug ins Private. Mhm. Märchen, Fantasy, Literatur, das ist so die Literatur, da sind wir jetzt wieder. Mhm. Ich versuche auch so wenig wie möglich mit dieser Zeit zu hadern, aber muss ich die ganze Zeit so mit so kleinen Scharmützeln auseinandersetzen, die praktisch so von der großen Schlacht ablenken, ja. Dann kommt immer so ein Ding so ganz hoch, so wird so Mode wie MeToo oder Vogue oder Awareness und so weiter. Es wird hochgekocht, das ist in aller Munde. Und die wirklichen Themen eigentlich, wie geht's weiter mit dem Kapitalismus? Ist das wirklich die richtige Gesellschaftsform? Kann ich jetzt mal so als Antikommunist aber trotzdem fragen. Also das, was mir da der Kapitalismus zurzeit bietet, das kann es nicht sein. Also das ist wirklich nicht zu fassen. Also das, was da vor unseren Augen passiert. Mhm. Ja, diese Gedanken fallen dann so plötzlich unterm Tisch. Und dann können so Leute Karriere machen, die sind dann plötzlich da. Und was sind alles Männer? Ja, das kann doch nicht sein nach dieser Zeit, nach dieser Revolution, wo wir alle, also wo sind die Opfer? Wer fällt dem zum Opfer? Viele meiner Kollegen in meinem Alter, die sind weg.
Ja.
Sind weg. Die fahren jetzt, die müssen das ausbaden. Ja, während die anderen, die da schon immer oben waren, eine riesige Mauer von Awareness um sich gebaut haben. Ja, ganz viele Leute und weibliche Personen und queere Personen dort eingesetzt haben und sich hinter denen verstecken. Aber es hat sich nicht wirklich was verändert. Ja, und darüber muss man nachdenken. Aber ich kann dem auch nichts entgegensetzen. Ich bin eben auch nur ein armer, kleiner Komödienregisseur, der ich gar nicht sein will, aber der ich bin. Weil wenn man mit etwas mal Erfolg hatte, wird man in diesem Land nichts anderes mehr machen können.
Ja, ist das denn, mal ganz kurz, also ich fand das...
Das war ein richtig langer Vortrag jetzt, ich bin fast erstaunt. Wie hat der angefangen? Wo war die Mitte und wie hat der aufgehört?
Naja, den eben von der Schippe springen, da fing es, glaube ich, an. Ja. So. Und was ich halt, wo ich trotzdem nochmal zwischenfragen will, ist dann so eine Charakterisierung mit so wie so diese DDR-Trilogie, sagen wir mal, ist es dann einfach zu reduziert, wenn man jetzt zum Beispiel ich komme jetzt an und das Erste, was mir einfällt, ist, naja, da muss ich auf jeden Fall über diese Trilogie sprechen und dann wird man eigentlich da in so eine Schublade gesteckt. Möchtest du auch, oder siehst du das als Schublade oder ist das keine Schublade für dich?
Ist leider keine Schublade, weil sonst könnte ich ja mit meinen nächsten Themen, die natürlich immer da angebunden sind, wo ich mich auskenne und was mich auch beschäftigt und was auch sehr viel mit Deutschland natürlich zu tun hat, auch mit heute, eben meine Vergangenheit in der DDR, eben diese Ossis, die jetzt so zur Zeit so bepöbelt und gedisst werden in diesem Land und für alles verantwortlich sind, auch für den Ruck nach rechts. Wenn dem so wäre, wenn ich in dieser Schublade wäre, dann würden die ja sagen, hey, ja, wir arbeiten, klar, mit jedes Projekt, komm damit, wir machen das sofort. So ist es aber leider nicht. Ich habe auch immer gedacht, dass wenn man Erfolg hatte, kann man auf diesem Erfolg aufbauen. So ist es aber auch nicht. Ja, Star sein ist was anderes als eine Legende sein. Also Starsein ist lukrativer.
Aber jetzt von dieser, eben du sagtest, erwähntest so eine Art Ablenkung, so von den wirklich wichtigen Themen dann. Aber gab es das nicht schon immer? Also haben sich nicht Leute schon immer gerne abgelenkt, um nicht über das wirklich Wichtige zu sprechen? Also nur als Frage.
Na, aber die.
Aber nicht die, oder was? Oder?
Na, die anderen.
Also die anderen, ja, diese. Ja,
klar, die Rassisten, ja. Die Faschisten, die wir ja nicht sind. Ne? So,
Nein, aber das ist ja auch so, wenn man darüber anfängt zu sprechen, wird man ja auch sehr schnell in so eine Ecke. Also man wird ja versucht, dass man einkategorisiert wird und gesagt wird, naja gut, wenn der so und so spricht, dann wird er wahrscheinlich da und dahin gehören. So ganz offen ist es ja trotzdem sehr schwierig, dann zu sprechen, oder?
Also, ich habe die Frage nicht verstanden.
Naja, wenn ich das benenne.
Weil ich schon woanders war, nicht weil sie kompliziert gestellt war, weil ich schon wieder eine Antwort gegeben habe, aber darüber hinaus vergessen habe, was die Frage war.
Ja, die Frage ist einfach, wenn ich das benenne, also wenn ich jetzt sage, ich stelle mich in die Ecke und sage hier, ich bin nicht zufrieden mit den, wie der Kapitalismus sich entwickelt, dann sagt man, ja, hört man ja nur, oh Moment, der redet über Kapitalismus, der stellt ihn in Frage, der kritisiert den Kapitalismus, das ist bestimmt so einer.
Das größte Problem, ich antworte, geh mal wieder mit der Antwort von wo ganz anders los.
Sehr gerne.
Ja, es wirkt dann immer so, als würde ich diese Frage nicht
beantworten. Nein, nicht für mich.
Das Problem ist, wie war die Frage?
Die Frage ist, letzten Endes, wenn man es runter reduziert, wer... eine wirklich offene Diskussion über wirklich wichtige Dinge wird doch eigentlich vernebelt dadurch, dass wir zu schnell Menschen einkategorisieren.
Naja, also...
Wäre die These.
Das ist wahnsinnig schwer zu beantworten. Auch weil ich die Frage nicht richtig verstanden habe. Mhm. Also ich weiß nicht genau, wie ich sie beantworten soll. Ich versuche mal was anderes zu sagen. Das ganze Dilemma liegt darin, dass wir nie offensichtlich aus dem, was war, lernen. Das ist das eine. Und das wirklich Fürchterliche am Zusammenbruch des kommunistischen Systems ist nicht, dass es zusammengebrochen ist. Das wäre zynisch gegenüber all den Opfern, die es erforderte. Es ist aber wirklich tragisch gegenüber der Idee. Das muss man einfach sagen. Nur weil sozusagen das Experiment nicht gelungen ist, weil wir noch nicht den Tuberkel gefunden haben, heißt es nicht, dass wir ihn brauchen. Mhm. Und dass der Kapitalismus, der Kapitalismus ist ja keine Person, also Leute, die ihn vertreten, auf unterschiedlichste Weise, auch in unserem, auch in unserer Bundesrepublik, auch an der Spitze, ist nicht der Sieger der Geschichte, sondern der Kommunismus ist der Verlierer der Geschichte. Das ist schon mal klar. Aber wir müssen uns darüber klar werden oder wir müssen uns darüber Gedanken machen, wie es weitergehen soll. Das ist das eine. Der Zusammenbruch des Kommunismus heißt nicht, dass der Kapitalismus das Nonplusultra ist. Wenn wir nach Amerika schauen, das müssen wir, weil das ist eben daran, das ist das, der Parameter, an dem man sozusagen den Zustand dieser Welt eben messen muss, ist jeder zweite Meter von Obdachlosen besetzt. In Los Angeles kann man im Grunde nicht mehr die Straße lang gehen. In Hollywood, in der Traumfabrik, dort wo sie ist, dort liegen sie, da kämpfen sie auf den Gehsteigen und dort sind die Faschotruppen vom Trump unterwegs. So, und was tun wir jetzt? So, in einem Beruf, ob Schauspieler, Regisseur oder Produzent, der so existenziell abhängig ist von diesem kapitalistischen System. Also wir kommen nicht mehr daran vorbei, Privatgelder für unsere Filme aufzutreiben. Wir kommen nicht mehr vorbei, wir reden ja mit den großen Firmen, die sich ja immer mehr vergrößern aufgrund der kleinen Firmen. Also es gibt den Arthouse-Film nicht mehr, der ist abgeschafft, den gibt es nicht mehr. Es ist im Grunde alles, was im Kino läuft, Arthouse. Also alles, was im Kino läuft, ist Arthouse. So, und wir haben es zu tun mit amerikanischen Firmen, Warner, Disney, Universal, um nur einige zu nennen, Amazon, das größte Schwein der Bezos, muss man sagen, das größte Schwein auf dieser Welt, neben all den anderen Idioten wie Zuckerberg, und so weiter. Hassenswert. So. Wir müssen uns mit diesen Leuten verständigen, weil die uns die Filme finanzieren. Das ist das Paradox. Ja. Ich komme aus einer Tradition der kleinen Firmen. Also das war damals Boje Buck, eine Firma von Detlef Buck und Klaus Boje. Die haben mich da aufgenommen, die haben an mich geglaubt, die haben in meinen Theaterinszenierungen gesehen, dass ich bildlich und kinohaft denke und die haben mir die Möglichkeit gegeben, Sonnenallee zu machen. Ein Film, an den keiner geglaubt hat, keiner, außer wir drei. Und die da noch mitgearbeitet haben. Bis zum Synchron haben sie nicht dran geglaubt. 200.000 haben sie gesagt, wird er machen. So, mit diesem Phänomen bin ich ununterbrochen konfrontiert. Wenn ich jetzt aber zu Disney gehe und sage, ich möchte einen Film machen, wo 6 Personen in einem Fahrstuhl stecken bleiben im Fernsehturm in Berlin am Tag des Mauerfalls, dann wird das nach London geschickt oder Warner schickt es nach L.A. Was will der denn? Warum soll denn das? Also unsere Themen werden nicht verstanden. Deutsche Themen sind deutsche Themen. Die sind oft auch nicht international. Gerade nicht in der Komödie. Also wenn Loriot hat keine Weltkarriere gemacht, aber hier hat er gut verkauft. Damit konnte er reich werden. Also dieses Land bietet genug Zuschauer. So, wir haben keine Gesprächspartner mehr und wir haben keine Interessenten mehr an unseren Stoffen. Ja, und so. Und das ist ein ganz großes Problem, weil es in sich sehr, sehr, sehr verquickt ist. Also, ich meine, Hotel Lux ist ein Film, der war visionär, den könnte man heute so rausbringen. Also der beschreibt das Dilemma, der beschreibt den Verrat der Kommunisten an den Kommunisten, ja, der beschreibt, wie eine Idee in sich zusammenbricht, ja, weil sie die gleichen spiegelbildartigen Phänomene hat, die Diktaturen haben, nur im grundsätzlich anderen Ansatz. Ja, Es ist nie in der langen Geschichte, also in der kurzen Geschichte nach Ende des Zweiten Weltkriegs, Nürnberger Prozesse. Wieso haben die Russen da gesessen? Klar haben sie da gesessen. Aber man hätte genauso als Ribbentrop dort sein Todesurteil empfing, natürlich die Frage stellen müssen, was war denn mit dem Nicht-Angriffspakt? Warum? Weil die Russen genauso Polen haben wollten wie die Deutschen. Und weil Stalin und Hitler sich durchaus sympathisch gegenüberstanden. Wäre nicht diese grundsätzlich andere Weltanschauung gewesen. Die sich aber natürlich nicht so großartig voneinander unterscheidet. In dem, wie sie dann stattfindet, wie sie an die Macht kommt, also Diktatur des Proletariats und so weiter.
Aber mit diesen deutschen Themen, wenn ich das mal fragen darf, ich hatte mal Christian Alvarez als Gast.
Ja.
So, und der hat zu mir halt gesagt in dem Moment, so, wenn es alles um dieses Thema geht, wir schauen halt mit seiner Produktionsfirma, wir schauen, dass wir deutsche Themen irgendwie rausbringen. Er hat gesagt, diese Mentalität, der hat ja diese Til Schweiger-Tatorte gemacht, die waren ja so ein bisschen amerikanisiert. Und er hat gesagt, das Ding ist das, wenn wir sehen, wie irgendwie Polizisten die Knarre im Hosenbund stecken haben, das ist nicht etwas, was wir in Deutschland kennen. Deswegen finden wir das merkwürdig, wenn es in Deutschland passiert. So, und deswegen müssen die Stoffe dementsprechend auch ausgesucht werden. In Amerika finden wir es ja nicht ungewöhnlich, wenn wir da so Polizisten sehen. Das heißt, dieses typisch Deutsche sozusagen, also wir müssen irgendwie umwandeln, übersetzen, wie wir hier als Gesellschaft, was wir gewohnt sind, was wir tolerieren, auch wenn man Grenzen auslotet.
Hätte ich nicht gedacht, dass der Albert so was Kluges sagt. Sorry.
Nee, alles gut.
Das ist richtig. Also ich bin auch in deutschen Filmen immer, ich möchte wissen, wo die Waffe herkommt, die der Gangster hat. Ich möchte wissen, wo er sie gekauft hat. Ja, ist nicht selbstverständlich. Mittlerweile ist es aber doch irgendwie selbstverständlich, weil es sind so viele Waffen in Berlin im Umlauf, und sich fragt, wo sind die Läden? Ja, aber ich finde eine Sache in Deutschland wirklich interessant. Also es ist wirklich auffällig geradezu. Es gibt keine Kritik an der Polizei.
Das stimmt.
Es gibt keinen Polizeifilm, der sich einmal... Ich bin ja vor nicht allzu langer Zeit tatsächlich Opfer von Polizeigewalt geworden. Mhm. Und ich weiß, was das ist. Mhm. Also, und ich weiß auch, was das heißt, wenn man dann die Polizei verklagen will und so weiter. Da sind wir nicht in einem Rechtsstaat. Leider nicht. Also ich habe in der DDR nicht mit mir Sicht auf den Kopfsteinpflaster gelegen, ohne dass überprüft wurde, wer hier überhaupt der Verdächtige ist. Und das ist eben auch, da muss man sich auch überlegen, was man jetzt macht. Also ich meine, die nachweislich die Hälfte unserer Exekutive wählt die AfD. Das ist ja logisch, würde ich auch machen, wenn ich bei der Polizei wäre. Also wenn ich bei der Polizei wäre, also bei diesen Leuten, von denen ich hier spreche, also von den Schlägern bei der Polizei, und die Aufnahmebedingungen werden immer einfacher und so weiter. Und die Polizei, die sich mit der Security, die machen in 2 Stunden irgendeinen Schein in Neukölln, dann sind Dankeschön.
Sicherheitsfirma.
Die Sicherheitsfirma, und die verbünden sich mit dem Abschaum. Und dann sind wir da. Das ist das Missing Link, wo man fragt, ja, wie ist das denn gekommen? Wie konnte denn eine Demokratie wie die Weimarer Republik so schnell so umzwitschen? Und wenn ich einen Film, der jüdische Mitbürger, der auf dem Boden liegt, oder die jüdische Mitbürgerin, die auf dem Boden liegt, denkt, Herr Schutzmann, hier sind irgendwelche Leute in braunen Hemden, und der macht mit. Das ist mir passiert. Und da muss man schon mal genauer hinschauen. Also wenn man nicht mehr über Prävention redet, wie ja in der Regel nie über Prävention gesprochen wird, und wenn man davon ausgeht, dass die Diktatur in der DDR so irgendwas war, was vom Himmel gefallen ist, und wir Ossis sind irgendwelche Aliens, die es rechts wählen, undankbarerweise, übrigens schließlich haben wir ja den Soli-Beitrag bekommen und so weiter, ein extra Groschen in der Tasche, der uns der Westler zugespielt hat, wie damals die Care-Pakete, die er uns geschickt hat, also etwas, was ja sein Selbstbewusstsein immens geprägt hat, was dann mit dem Mauerfall wegfiel, nämlich, dass er der ist, der uns hilft, den Opfern. Und deswegen ist es auch so eine vereinfachte Einteilung zwischen Opfer und Täter. Aber es gibt eben noch 97% dazwischen in ganz feinen Abstufungen. Und Das ist eben unsere Aufgabe als Künstler, darauf aufmerksam zu machen.
Also das eben, ich fand es interessant, dass du gesagt hast, es gibt nicht diese Filme zum Beispiel über Polizeigewalt, sagen wir mal, oder über wie die Polizei dargestellt wird.
Es gibt eigentlich überhaupt gar keine Filme, die tatsächlich außer Satire ernsthaft an unserem System rütteln. Ja. Also auch richtig Haltung übernehmen. Ja. Das liegt aber auch daran, dass wir mehr und mehr von den, ich sag nicht, also muss man vorsichtig sein, nicht, dass ich dann gleich wieder in so eine andere Ecke komme, aber ZDF und ARD ist nun mal ein staatlich geförderter Sender. So. Und der Redakteur ist sicherlich, der da sitzt, ist sicherlich links in gewisser Weise auch, aber er ist kein Revolutionär, er will da bleiben, er möchte seine Pension kriegen, die ist ja nicht gering, und zwar Monat für Monat muss er überleben. Ja, da will er natürlich nicht die schwierigen Sachen machen. Da lehnt er sich nicht aus dem Fenster raus. Ich habe mit den Produzenten gearbeitet, die anders waren. Also mein Freund Günter Rohrbach, Professor Günter Rohrbach, der ist mittlerweile Mitte 90, mit dem telefoniere ich noch jede Woche einmal. Und dann frage ich ihn um Rat. Das ist einer, der die großen Sachen gefunden und erfunden hat und durchgesetzt hat. Diese Person gibt es nicht mehr. Es gibt nicht 10 Personen, die eine Idee haben. Es gibt auch keine 10 Personen, die einen Film zusammen machen können. Es ist der Regisseur und der Autor. Der fängt damit an, der sitzt alleine in einem Zimmer. Da ist kein Team. Das Team ist 2 Monate da. Dann ist das Team wieder weg. Und dann ist der Regisseur wieder ein Jahr allein. Mit dem Produzenten, wenn er Glück hat, ist es dein Freund, wenn er Pech hat, ist es ein Idiot und neben ihm sitzt, wenn er Glück hat, sein verschworener Freund, eben sein Cutter.
Aber ich denke,
meiner ist leider gerade gestorben, also für mich ist das schwierig. Ne?
So. Ja.
Das ist ganz schön viel Info, wa?
Es also, ist toll,
ja,
ist ganz großartig. Ich plane meinen Langfilm. Als ich das Drehbuch geschrieben habe dafür letztes Jahr.
Wie lange hast du dann geschrieben?
1,5 Monate.
1,5 Monate, aber an dem Kurzfilm hast du 5 Jahre geschrieben?
Ich habe ja nur an dem Drehbuch. Das Drehbuch habe ich.
1,5 Monate ein Drehbuch geschrieben, glaube ich dir nicht.
Zu lang oder zu kurz?
Also unter einem Jahr kann man kein
Drehbuch. Na gut, aber es ist ja die erste Version. Es kann ja sein, dass noch viele folgen.
Eine erste Version?
Na, für mich ist es nicht die erste Version. Für mich ist es das, was ich machen will. Das ist meine
Idee. Okay, aber du hast schon lange drüber nachgedacht und so. Dann hast du
ich habe nicht so lange drüber nachgedacht. Ich hatte ein Erlebnis selber und dann irgendwann habe ich da so mit einem Kumpel drüber rumgesponnen und dann irgendwann habe ich gesagt, ich glaube, ich mache die Geschichte. Und das, ich habe dann schon Grundmuster davon, aber ich fange dann einfach an zu erzählen. Und dann, so funktioniert das schon. Ich will nur sagen, in der Zeit haben mich Filme von Sidney Lumet sehr inspiriert. Der hat sehr viel über die Polizei, über Eskalation, Korruption Filme gemacht. Und dann habe ich, in meinem Film geht es auch darum, es geht um Korruption in der Polizei. Und natürlich als in meiner Position, ich muss schauen, wie ich meine Gelder bekomme. Ja, so ich bin völlig unbekannt und ich lebe auch noch in Darmstadt. Ja, also das sind schon mal 2 Widrigkeiten. Und dann habe ich gedacht, natürlich gehe ich zur Polizei und sag, weil es gibt ja alles Mögliche an Polizeiwagen oder irgendwas, was ich bräuchte, leg denen mein Drehbuch vor, dann sagen die, naja, sowas unterstützen wir eigentlich nicht, weil da stehen wir ja nicht gut da. Also was mache ich? Ich kann doch kein Drehbuch schreiben, wo ich dann das anders mache, nur um jemandem zu gefallen. Da habe ich gedacht, ich muss es so machen und da muss ich halt einen Weg finden. Aber ich kann nur die Geschichte erzählen, ich kann mich nicht nach dem System richten. So, weißt du,
ich meine,
ändert sich ja nie was.
Ich finde sowas veröffentlichenswert. Also ich finde, dass man sagt, na gut, wenn ihr mich nicht unterstützt, dann sage ich, ihr unterstützt mich nicht. Ja. Ihr seid nicht offen für Kritik.
Ja.
Also wir können nicht die ganze Zeit immer sagen, wir sind offen, wir hätten die Meinungsfreiheit und uns dann aber da gegenseitig drin behindern. Und es ist ja wahnsinnig viel passiert und die Pandemie ist auch so eine Zäsur, finde ich, also in allem, im Umgang, in der Vergnügungsindustrie, also im Umgang untereinander, im Umgang der Politik mit ihren Leuten und so weiter, auch was jetzt am Ende an der Spitze unseres Staates steht, also auch an der Spitze anderer Staaten, hatte noch nie so ein weltfremdes, unmenschliches Antlitz wie heute. Ja, da beginne ich bei, da sehne ich mich zu Angela Merkel zurück. Zu wissen, na, die war ja wenigstens menschlich, da konnte ich irgendwie sehen, was ihre Konflikte waren. Mhm. Also sicher war in der rechten Partei und so weiter, aber letzten Endes war sie natürlich eine Linke und sie hatte diese Geisteshaltung, die man als Ossi eben auch hat. Also wo man doch tatsächlich auf Augenhöhe mit Leuten spricht und doch versucht. Und in der Pandemie hat man gemerkt, dass sie etwas zu lange eben schon an der Macht war, mhm, und dass man nicht mehr in der Lage ist, mit dem Volk einen Weg gemeinsam zu gehen, wie es ja eigentlich die Demokratie vorsieht, sondern tatsächlich rigide zu regieren, also mit eloquenten Strafmaßnahmen, die sie heute noch irgendwie eintreiben müssen, ja, nicht irgendwie mit, also man hätte ja auch mal so kleine, so charmante Ideen haben können, sowas wie, naja, wir haben ja viele ältere Leute, wir haben viele Leute, die nicht arbeiten, geben wir denen ein Armband oder eine lustige Weste und dann gehen die auf die Straße und wenn jemand keine Maske hat, geht man zu dem hin, vorsichtig und sagt, können Sie nicht für die anderen und seien Sie doch mal nicht so oder irgendwie so. Nein, es wurde rigide regiert. Es wurde so ein Ordnungsgeld in unfassbarer Höhe und so weiter. Und dann hat man gedacht, na, die müssen das doch einsehen. Es ist ja wieder mal was Großes auf dem Spiel. Also in der DDR war immer der Weltfrieden, ja, und die große Idee. Und jetzt war eben halt die Volksgesundheit. Und überhaupt diese Volksgesundheit, die steht auch so im krassen Gegensatz zu dem, wie diese scheiß Zeit ist, ja. Also Leute gehen in den Gym und stellen sich und machen alles Mögliche an, um möglichst lang zu leben, aber sie tun alles, damit das Leben nicht lebenswert ist. Also ich finde irgendwie in dieser Zeit das Trinken aufzugeben, ist ja völlig absurd. Warum? Jetzt muss man sich überhaupt erst mal angewöhnen. Ja, die denken, wenn er ein paar Boote torpediert da in dem Land, dann ist die Fentanyl-Krise, hat er dann aus dem Weg geschafft. Nee, es verdoppelt sich. Also wann kapieren, das ist ja wirklich wie Dumme. Wann kapieren die endlich, dass die Drogenpolitik nicht mit solchen Methoden zu bewältigen ist? Ja, wann kapieren die endlich, dass sie sich um die Schwächsten kümmern müssen? Das sind nämlich die Reichen da oben, die sich eine Nase ziehen. Die sind ja nicht der Problem. Mein Gott, ja, lasse die Nase ziehen. Ist ja ihr Leben. Warum soll ich mir dann von irgendjemandem vorschreiben lassen, was ich mache? Oder ob ich mich in Rausch versetze oder nicht zur Arbeit gehe? Ist auch so eine Sache, die ja gerade so präsent ist. Ne? Alle sind faul, die nicht arbeiten. Das ist der Eindruck, der natürlich, wenn ich jeden Tag arbeiten gehe, dann denke ich auch, die anderen sind faul. Auf der anderen Seite, wenn ich dem, der nicht arbeiten, der immer arbeiten geht, weil er gerne arbeiten geht, die Arbeit wegnehme, dann ist er sehr, sehr traurig, weil er nicht mehr arbeiten kann, weil der gerne arbeitet. Warum sagt man nicht, wer nicht gerne arbeitet, der muss halt was anderes machen, wir unterstützen den, dann steht er nicht im Weg. Ja, und wir wollen auch nicht über diese vielen Obdachlosen stolpern die ganze Zeit und immer verklemmt in unseren Taschen nach Kleingeld suchen, was sowieso immer geringer wird, weil wir ja gar kein Kleingeld mehr in der Tasche haben. Warum sorgt der Staat nicht dafür? Ich zahle die über die Hälfte Steuern, die zahle ich aber nicht so gerne für eine Autobahn, ich habe nämlich keinen Führerschein. Ich möchte die dafür zahlen, dass der Obdachlose, der da vor meiner Tür liegt am Sehnefelder Platz, dass der es warm hat. So, und dann will ich mir nicht von so einem Glatzkopf, so einem Idioten erzählen lassen, der auch noch zutiefst unsympathisch ist, überhaupt gar keine Menschlichkeit in sich trägt. Also der Unsinn erzählt den ganzen Tag lang, sich durchaus ebenbürtig mit Trump verhält. Warum soll ich den in irgendeiner Weise mögen oder nicht kritisch betrachten? Ja, und diese Zeit ist ja nicht, das ist ja auch, ich meine, auch wenn wir über die DDR erzählen, kann man doch nur mal hingucken, was da passiert ist und wie die Menschen sich dort verhalten haben. Das sind doch keine anderen Menschen als du und ich, das sind doch die gleichen. Das ist doch so, als ob man durch einen Spiegel sich selber betrachtet, wie hätten wir uns wann verhalten. Und wenn man sich die Weimarer Republik anguckt, dann kann man sagen, okay, die Zeit war am Arsch damals. Und wenn die Zeit am Arsch ist, wenn die Menschen am Arsch sind, mit allem, was dazu gehört, Inflation, Kriege, Wohnungsnot, alles das sieht man dort. Alles das, Auftritt, Faschos und Kommunisten. So. Und dazwischen Sozialdemokratie, der größte Feind der KPD, hat nichts mehr zu sagen, weil die Antworten einfach sind. Wir müssen die Macht übernehmen, dann müssen wir eine Diktatur aufbauen. Das sagen ja die Kommunisten. Diktatur des Proletariats nennen sie das, und das sagen die Faschisten genauso. Da kommen sie zusammen. So.
Aber ist das nicht auch, das, also ich meine, so jetzt diese, so eine gewisse Weitsicht zu haben oder sich darüber überhaupt Gedanken machen zu können, ist ja auch ein Luxus, sage ich mal. Wenn man jetzt natürlich sagt, so geht auf die Gesellschaft über, auf das Volk über, dann hat natürlich nicht jeder die Zeit, sich darüber Gedanken zu machen, wie zum Beispiel die die Bundesrepublik funktioniert. Also so, ich denke, ich halte das ja auch immer für einen Luxus. Ich war früher in einer Familie, da waren also nicht meine eigene, sondern wie angeheiratet, und die waren sehr grün. So, die haben sich aber auch immer sehr als ein bisschen über allem gesehen. Die haben gesagt, warum denken nicht alle so wie wir? Ja, oder wir sind, es gab immer eine Avantgarde, die hat vorgedacht. Das fand ich aber auch teilweise ein bisschen überheblich, weil ich gedacht habe, es gibt einfach auch Leute, die haben ja gar nicht die Zeit, darüber nachzudenken. Die haben ja, sind mit ihrem Alltag beschäftigt. Die haben jeden Tag einen Kampf. Die sagen ja nicht, ja, dass die schimpfen dann.
Welche
halt
Leute? Irgendwann. Ich habe jeden Tag, ich kämpfe meinen ganzen Tag, habe ich einen Kampf. Ja? Ja. Ich bin Freelancer, ich bin frei. Ja. Ich werde nicht irgendwo bezahlt. Ich gehe nicht jeden Tag zu meiner Arbeit. Ich muss mir diese Arbeit selber schaffen. Ich bin nicht reich. Ich bin in der Pandemie verarmt. Also ich habe alles verkaufen müssen. Mhm. Ich hab keine Rücklagen. Mhm. Wie übrigens 97% aller Ossis keine Rücklagen haben und an ihre Nachkommen nichts zu vererben haben. Mhm. Da muss man sich auch mal drüber Gedanken machen. Und das stimmt ja was nicht. Also das sind 20% in diesem Land. Ich beneide ein bisschen die Maori im neuseeländischen Parlament. Also die haben so einen Tanz. Ja, die sind nämlich auch 20%. Und die Ossis sind ja verbunden mit Liedern. Mhm. Also wenn jetzt hier so ein Raum wäre mit gemischt und ich würde jetzt, sagen wir mal, das Lied vom kleinen Trompeter anstimmen, ja, dann würden die mitsingen. Automatisch. Ja. So. Mhm. Das ist etwas, was die Ossis tatsächlich von den Wessis unterscheidet. Mhm. Dass es eine Verbindung gibt. Mhm. Und, dass diese Leute, darf man nicht unterschätzen, also jedenfalls meine Generation, alle hochgeschulte Leute sind. Also wir haben ein Brainstorming hinter uns. Wir sind praktisch kommunistisch geschult. Dialektisch denken haben wir schon gelernt. Allerdings war es ihnen unangenehm, wenn wir es angewendet haben. Aber gelernt haben wir trotzdem. Mhm. So. Und dazu gehört eben, dass diese DDR einen großen Teil der Kriegsschuld getragen hat. Mhm. Der Westen war in den 50er Jahren davon entlastet worden. So, und bei uns haben die Russen alles abgeschraubt. Ja, ich weiß nicht, von 15 Hochöfen waren noch 2 übrig in der Stahlindustrie und so. Also wirklich, ich will jetzt denen nicht das Wort, ich will nur sagen, es wurde Zeit, dass mal ein bisschen was zurückgezahlt wurde. Mhm. Ja, aber komischerweise wird das gar nicht, findet das gar keinen Eingang in irgendein Denken. Also auch wenn ich mir die Schulen angucke, wie Geschichte gelehrt wird, ja, dass ja alles irgendwo herkommt, dass wir nicht einfach so da sind, dass wir sozusagen auch in unseren Genen unsere Eltern mit uns herumschleppen, die stark traumatisiert ihre Kindheit im Krieg verbracht haben. Einen großen Teil, 6 Jahre. Wenn wir uns überlegen, wie man heute die Kinder in Watte packt und trotzdem keine Dankbarkeit bekommt. Naja, gut. Aber wie gesagt, am Ende des Tages kann ich auch diese großen Gedanken auch nur denken. In einen Film kann ich sie nicht reinpacken. Mhm. Das will ich auch nicht. Und ich will auch solche Filme nicht sehen. Ich möchte schon, dass der diese Filme macht, und Albert ist schon ein ganz gutes Beispiel dafür, das in eine Unterhaltungsszenerie packt, die mich eben nicht daran denken lässt, dass ich hier in einem politischen Film bin. Und der aber trotzdem etwas bewirkt. Und das ist ja völlig egal, was man macht. Aber wenn man einen Horrorfilm macht, dann, sag ich mal, Omen oder so, da steht dann auch der Damien da, der Teufelskerl dann am Ende an der Hand des US-Präsidenten. Ja. So, das ist die Vision, das Böse. Ja. Aber das merke ich nicht, weil der Film muss im Moment leben, nicht in dem Überbau, ja, nicht in dem Subtext. Mhm. Ja. Der Subtext darf durchaus die Pointe diktieren, aber das war ja die große Idee damals, die überhaupt nicht verstanden wurde am Anfang von Sonnenallee, dass man sagte, naja, aber man war ja trotzdem jung und man hatte seinen Spaß und so. Wenn man mit 18 bei der Armee war, hat man trotzdem gesagt, naja, gut, da wäre ich damals nicht gerne gewesen, aber dass ich da war, im Nachhinein, muss ich sagen, bin ich nie wieder in meinem Leben mit so viel Leuten zusammengekommen, mit denen ich nie wieder in meinem Leben zusammengekommen bin und auch nicht wäre, wenn ich nicht da gewesen wäre. Mein Gott, war das ein langer Satz.
Aber ja, ja, es ging, es ging, es ging. Aber ist dann für dich, also wie gehst du denn damit um, zu sagen, die Idee zum Beispiel in Hollywood in Anführungsstrichen zu arbeiten, im Gegensatz, ist das dir dann, dass du
ich
sagst...
Ich habe kein Interesse an Hollywood.
Kein Interesse. Aber, siehst du trotzdem so, also auch was Positives daran, so dass man sagt, dass wir, was können wir davon lernen hier? Oder ist...
Natürlich, klar. Niemand lernt ja davon. Das Schlechte übernehmen sie. Die Bezahlungen, die Drehte, alle, also alles, was scheiße ist am amerikanischen Film, das wird übernommen. Aber das Gute, das Waghalsige, es ist völlig egal, ob das Steven Spielberg ist mit E.T., das ist waghalsig. Oder wie er anfing mit Duell oder so. Oder auch Sidney Lumet, mit dem kann ich mich auch am meisten so identifizieren, weil er so viele unterschiedliche Filme gemacht hat. Mhm. Also von großer Unterhaltung wie Orient Express bis eben zu den, in der Hitze der Nanny, Quatsch, hier, Doc.
Die, zum Beispiel die 12 Geschworenen auch.
Ja. 12 Geschworenen und so, also wo ich immer dachte, der sei von Hitchcock.
Ja, ja, ja.
Lange Zeit.
Ja,
ja. Na gut. Also wenn man sich da so ein bisschen auskennt in dieser Welt, dann kann man sehr klare Muster erkennen, ja, auch von wir nehmen nur den, der kann nur das, so. Aber bei den Amerikanern scheint das etwas anders zu sein. Also da gibt's so einen wie Mel Brooks übrigens, geile zweiteilige Doku auf Netflix über ihn. Da wusste ich nämlich nicht, dass er mit Anna Bancroft zusammen war und gleichzeitig eben auch ganz große Filme produziert hat. Also dass man durchaus dort für Vielseitigkeit gelobt wird, wenn man so will, Anerkennung findet. Und hier muss man und bleibt man in diesen Schubladen. Das hat irgendwas mit wahrscheinlich auch mit dieser Bürokratie oder mit diesem bürokratischen Denken in Deutschland zu tun. Aber ich will mich auch nicht beklagen. Ich habe ja alles am Ende gemacht, aber alles hat, deswegen war ich so erstaunt, anderthalb Monate für ein Drehbuch, also ich weiß nicht, der kürzeste Film, also der kürzeste Filmentwicklung war sicherlich so was wie das Puppetier oder so, ja, aber das sind auch 3 Jahre. Also ich habe 15 Filme gemacht, bin jetzt 66. Ja, und habe allerdings ja auch angefangen mit fast Ende 30.
Aber die Geschichte selbst, also das meintest du, wirklich die Geschichte selbst, dass das in so einem kurzen Zeitraum entsteht, weil eigentlich eine Geschichte viel länger braucht, bis sie entsteht, meinst du?
Ja, bis es perfekt ist. Also kommt natürlich auch auf die Figuren an, also wie viele man hat, also wie viele Charaktere, die macht man ja am Ende dann nochmal fein. Also wobei auch meine Art zu denken, also über Plots nachzudenken, eine andere ist als bei vielen anderen. Also ich gehe vom Charakter aus, immer. Also überlege mir, welcher Charakter mir gefallen wird. Die sind mir oft sehr ähnlich. Und dann schicke ich sie auf die Reise und gucke mal, was ihnen so, in welche Situation ich diese Leute schicke. Und ich habe natürlich auch vorher so ein gewisses Sujet im Kopf und auch eine Vision, die meistens politisch ist. Wobei ich sicherlich, also wenn man meinen Namen nennt, wahrscheinlich nicht sagt, ich bin politischer Filmemacher. Würde man eher bei Petzold sagen oder bei Dresen. Bei mir komischerweise nicht, was mich auch ein bisschen ärgert. Weil ich finde schon, dass ich ein ziemlich politischer Filmemacher bin. Was wir ja damals nicht wussten, war, dass Sonnenallee durchaus ein Dealbreaker war, also ein Gamechanger. Da fing man an, darüber nachzudenken. Und da kam dann überhaupt, vorher galt ja dieses Ostthema als Kassengift. Und dann kam es wieder zur Geltung, auch durch Wolfgang Becker und auch dann durch den nachfolgenden Film von mir, NVA. Ah. Der, wenn ich mir den heute angucke, sage ich, wie habe ich denn sowas überhaupt durchgekriegt? Also sag mal, war ich da so kräftig noch und nicht so wach irgendwie? Oder waren das einfach andere Leute? Ich würde sagen, es waren andere Leute. Also die haben mich auch erduldet und da war auch nicht klar, ich gelte als schwierig. Aber wie gesagt, schwierig, um es nochmal zu sagen, galt ich auch in der DDR. Und schwierig gelte ich auch noch heute. Ich weiß nicht warum. Denn am Ende, ich habe noch nie ein Budget überschritten. Ich habe mich auf alles eingelassen, was der Produktionsleiter an Sorgen und Problemen hat. Habe ich dann umgesetzt, also indem ich umgedacht habe. Also wenn dann doch 200 Statisten nicht mehr da waren, weil das Geld nicht mehr da war, habe ich es halt auf Lehrerstraße gedreht. Aber ich habe immer schwierige Leute sehr gemocht. Also ich habe mal mit Götz-George gedreht. Und Mann, der hatte einen Ruf wie Donnerhall. Ja, war große Liebe. Ja, weil ich verstehe das halt. Ich verstehe, dass Menschen Angst haben. So, und die großen Stars, auch hierzulande, aber auch in Hollywood, haben Angst. Und der Regisseur und dessen Aufgabe ist in erster Linie, ihnen diese Angst zu nehmen und sie gegen Sicherheit zu tauschen. Mhm. So, und da kann man nicht immer das gleiche System anwenden, sondern da ist jeder Schauspieler sehr, 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 sehr unterschiedlich. Aber warum habe ich das gesagt? Ja, wegen schwierig. Weil man immer sagt, es gäbe hier die Meinungsfreiheit, man könne jede Meinung sagen. Das ist nicht richtig. Mhm. Das ist nicht richtig, weil wir in Abhängigkeiten leben. Mhm. Und wenn wir in Abhängigkeiten leben, dann müssen wir davon ausgehen, dass wir das nicht sagen dürfen, was dem, in dessen Abhängigkeit wir sind, nicht gefällt.
Mhm. Aber so. Eigentlich, ich meine, du bist in deinen Aussagen oder das ganze Gespräch bisher ist ja eigentlich schon auch tendenziell politisch. Deswegen wundert es mich, dass du nicht in diese Schublade reinfällst oder in diese Kategorie sozusagen, auch nicht mit den Filmen, weil letzten Endes, also auch als, aber auch mit dem, weil ich meine jetzt bei dieser Stasi-Komödie steht ja Leander Hausmanns Stasi-Komödie, so, hast du glaube ich auch in dem...
Oh, na das war auch so ein Ding. Wie kann, das war nicht mal Bora Dagtetin schreibt da, sag, ja. Super. Aber wenn ich, das ist auch so, gleich so Erziehung mit, nee. Also das natürlich. So, ja, ich will das wie ich bin hier der Ostfachmann. So wie Disney der Fachmann für Mickey Mouse war und all andere. Die Zeichner waren andere, aber er stand trotzdem seinen Namen drüber, sein Name drüber. Und ich wollte das als Markensiegel wissen. Das hat sich wirklich potenziert zu einer großen Auseinandersetzung mit einer sehr großen Firma, der Konstantin Film. Ging bis dahin, dass sie wirklich den Film auch gleich wegschmeißen können, hätten wir gar nicht rausbringen müssen, so wie sie das gemacht haben. Da muss man schon mal sagen. Nur wie gesagt, nur wieder beim Anfang, da muss man wissen, wenn man, falls da draußen jemand zuhört, der gerne Regisseur werden will, dann muss man sagen, eine Sache ist klar, ne? Also du bist schuld und davon musst du ausgehen. Das musst du auch so, das nutzt dir auch nichts, wenn du das als ungerecht empfindest. Das ist einer unserer Berufsbezeichnungen, also Beschreibungen. Du musst die Schuld auf dich nehmen.
Sind wir denn nicht auch so, also auch so gerade so in den...
Und du bist der am schlechtesten bezahlteste Job.
Mm. Na gut, aber das ist dann wiederum...
Wenn du die Summe, ja, die du bekommst, durch die Zeit teilst, die du daran gearbeitet hast. Mm.
Aber natürlich ist ja auch das Gute, der Dank, das, was man zurückbekommt, ist ja auch vielleicht, dass man das realisieren kann, was man in sich trägt.
Den, oder? Dank, Dame, erwarte ich nicht.
Ja, aber der eigene, die Zufriedenheit, die eigene...
Gibt es nicht.
Gibt es nicht?
Leider nicht.
Ist das dann so wie ein, eher so wie so ein Kriegszustand, dass du sagst dann am Ende, ich bin froh, dass es vorbei ist?
Also, nein.
Auch nicht.
Es ist nie vorbei.
Es ist nie vorbei.
Deswegen gucke ich mir auch meine Sachen nicht an. Mhm. Also jedenfalls nicht alleine. Also wenn, dann gucke ich es mir mal im Zuschauerraum an und bin immer wieder erstaunt, dass sie doch funktionieren. Jetzt nicht generell, aber bei lustigen Filmen hat man ja immer die Angst, dass der Lacher an der Stelle jetzt zum ersten Mal nicht kommt. Ja. Und ich freue mich immer wieder, dass er da kommt. So. Und das ist meine kleine stille Freude, aber damit kann ich leider nicht den Tag ausfüllen. Ich bin jetzt an so vielen Projekten dran und es ist so schwer, also es ist froh, wenn eins mal so durchkommt. Ne? So. Und das ist leider ein, ja, wenn man in die Zukunft blickt, doch ist es beängstigend, weil man immer Angst hat, irgendwie, oh Gott, hoffentlich werde ich nicht dement oder hoffentlich verblöde ich nicht, werde ich schwach, werde ich gleichgültig. Meine größte Kraft in mir ist ja, dass ich mich so viel aufrege. Ich rege mich halt über sehr viel auf.
Positiv oder negativ? Man kann sich ja auf beide Seiten, das habe ich jetzt gerade erst wieder gemerkt.
Sowohl als auch, aber leider eben doch auch eher... In der negativen.
Wie darf ich dich mal fragen, wie findest du denn alt werden?
Ich finde es interessant. Also es ist, sagen wir mal, das ist das, wo die Rüber, die immer so gejammert haben, was wir nicht zur Kenntnis genommen haben. Ach, das ist jetzt so. Ja. Mit 66, Punkt 66, tut mir plötzlich alles weh. Warum? Warum gibt's da nichts? Hat die Menschheit gepennt? Hätte man da nicht mal was finden können? Das ist seit Jahrhunderten das Gleiche, außer dass man jetzt älter an Jahren wird. Ja, und mir ein Arzt hat mir gesagt, naja, wir werden jetzt zu alt. Das ist klar, also der Körper ist so nicht konzipiert. Vielleicht in ein paar hundert Jahren ist es vielleicht so. Dann werden wir alle 300, dann ist der Körper darauf eingestellt. Aber noch müssten wir eigentlich mit 50 sterben. So, dann hätten wir diese Leiden ja nicht. Hm. Also das heißt, für dieses lange Leben müssen wir eben auch den Preis zahlen. Das ist das eine. Das andere ist die Diskriminierung. Die ist stark. Also die ist wirklich stark. Also, dass ich nochmal nach der DDR, ich war ja schon als intellektuellen Kind gebrandmarkt und diskriminiert, dass mir das jetzt nochmal im Alter begegnet, in einem Rechtsstaat, wo nicht mal der Schutz des Alters in der Verfassung steht, ja, als Diskriminierungspunkt. Also man darf uns diskriminieren. Ja, wie auch, wenn man als Single in ein Restaurant geht, ja auch diskriminiert wird. Also man kriegt den beschissensten Platz. Ja, ist doch so. Ja. Das wird einem laufend unter die Nase gerieben, wie im Positiven, so auch im Negativen. Also meine Bahncard kostet die Hälfte. Ja, im Museum kriege ich die Seniorencard. In Berlin weiß ich noch nicht genau, wie viel Kapital ich aus meinem Seniorendasein schlagen darf. Wenn du aber eine jüngere Freundin hast, dann ist nicht die jüngere Freundin die Doofe, sondern du bist der Doofe, der sie eben sich mal so nimmt, als sei das irgendwie, als wäre ich in einen falschen Laden gegangen, hätte mir ein unpassendes Jackett gekauft. Wenn man die nette Diskriminierung ist, dass mir neuerdings Leute helfen. Also ich stehe am Rewe, ich liebe diese Selbstbedienungskassen, ja, in meiner Ungeduld, dass ich das alle drauflege, bin ich auch schnell, aber wenn da mal jetzt so ein Obst nicht gleich finde, dann kommt einer so, anders als wenn es ein Junger wäre, wenn der war, oder wenn man drunter fällt, dann bückt sich ein junger Mensch und so weiter. Oder in der Bahn ist schon mal jetzt kürzlich einer, so, wollen Sie sitzen? Und ich gesagt, nein, aber es ist ja nett, aber mein Stolz lässt das leider nicht zu. Ich bleibe stehen, danke. Ja, und natürlich auch das ist auch so ein bisschen so in, dass man eben so gedisst wird. Ne? So, also ich meine,
aber von wem denn? Von der Jugend.
Lustigerweise, ich habe ja 4 Kinder, ne? Ja. Da kann man übrigens auch nicht auf einen grünen Zweig kommen in diesem Land. Wirklich, kannst du ja nicht absetzen für deine Kinder, weil das ist der Scheiß. Ja, ich habe 3 Mädchen, also 2 eigene und noch eine, die mitgebracht wurde. Und da hat kürzlich meine 21-jährige Tochter zu mir gesagt, mein Papa, wir haben doch überhaupt nichts gegen euch. Wir wollen nur, dass ihr ein bisschen netter seid. Sagt sie, ja, aber nett, Kuni. Nett ist doch nur wirklich, du hast dich doch gerade von deinem Freund getrennt, weil der so nett war. Nett ist doch nicht, ist doch sowieso kein Beruf erstmal, aber auch nicht besonders interessant. Ja.
Ja, ich sage zu meiner.
Ich bin auch in Beziehungen immer derjenige, der dann spricht. Weil ich bin im Grunde der weibliche Teil. Es sind ja immer angeblich die Frauen, die das Problem der Beziehung zuerst sehen, ja. Ich muss das immer sofort auf den Tisch, wenn ich das schon in Ansätzen spüre.
Oh. Und wie kommt das an bei Frauen?
Nicht gut.
Nicht gut, nein. Nee. Weil sie wollen immer noch dann derjenige sein, also die Frau will immer noch diejenige sein, die den Anfang.
Also in meinen Beziehungen, ich kann das jetzt nicht generell.
Ja, aber das, gut, es geht ja nur subjektiv, aber die sozusagen, ich bin eigentlich dafür da, die Probleme zu erkennen, ist es dann so?
Erstens das, und ich bin dazu da, auch zu wissen, wie die Spülmaschine ein- oder ausgeräumt wird. Ja. Also, und ich weiß auch, wie die Kinder zu erziehen sind. Und ich weiß, was für sie gut ist. Mhm. Und ich darf auch in ihrer Gegenwart sagen, dass der Papa wieder mal versagt hat oder so, ne? Also, das steht mir alles zu als Frau. Mhm. Aufgrund der mir von mir illegal erarbeiteten Rechte unrechtmäßigen Existenz über die Jahrhunderte, ja, in meiner Unterdrückung habe ich mir eben einige Eigenschaften genetisch geradezu zugelegt. Dazu gehört, dass ich mich nicht entschuldigen muss. Dazu gehört, dass ich im Grunde Recht habe. Dazu gehört auch, dass meine Mittel oft nicht eben gerade heraus sind und dass sie eben auch stark teilweise denn durchaus von einer sexuellen Macht aus geprägt sind. So, mein Erfahrungswert. Ich habe allerdings trotzdem am Ende keine Beanstandungen gegenüber meinen Partnerinnen. Aber da kann man auch dran arbeiten. Auch sozusagen in dem, ich glaube, es gibt immer noch wahnsinnig viele Männer, die extrem hohen Unterhalt zahlen. Es gibt wahnsinnig viele Männer, die über den Tisch gezogen werden. Und ich weiß aber nicht, ob es umgekehrt auch so ist. So, und man muss feststellen, dass Frauen auch Arschlöcher sind, leider.
Ja, absolut.
Ich dachte auch, dass die Welt besser wird.
Ja.
Ich dachte, die Welt wird besser jetzt, denn wenn mir irgendwie Unrecht zugefügt wurde in meinem Leben, dann waren es alte, weiße Männer. Ja, ich bin ungern auf dieser Seite jetzt. Also ich werde auch ungern in dieser Form angegriffen. Mhm. Ja, gut, bitteschön, dann, naja, also wir haben zwar die Mauer zu Fall gebracht und das Internet erfunden und die Computer und so, bitteschön, soll nicht wieder vorkommen. Nein. Also ich bin nicht beleidigt, ich war immer mein ganzes Leben lang und nicht nur sexuell, sondern auch freundschaftlich immer mit Frauen verbunden. Schon als ich als schwul geltend in meiner Schulzeit einen starken Frauenkreis um mich gebaut hatte, weil ich habe auch nie verstanden und hatte sogar doch nie so Männertag. Also finde ich so das Ödeste und Langweiligste, so nur Männer. Ja.
Ja.
Aber interessant ist eben auch, wir leben in einer revolutionären Zeit, das ist ganz klar. Wir merken es nur nicht und es gibt auch keine Revolutionäre, aber die Revolution ist da. Also sie ist vergleichbar mit Ende 19. Jahrhundert, industrielle Revolution. Also wir sind die uns auch überfordert, also KI, stell dir mal vor, als Kind habe ich mir gedacht, so ein humanoider Roboter, das werde ich da bestimmt nicht mehr erleben. Und jetzt das ist ja schon alles ganz doll erstmal so. Und auch, dass das zur Sprache kommt. Also, dass wir eine Gesellschaft waren, die auf Diskriminierung aufgebaut hat. Dass alle die großen Errungenschaften im Grunde vergiftet sind, weil sie auf Kosten anderer Menschen entstanden sind, auch eben der Frauen. Und ich fand das immer völlig in Ordnung, dass jetzt auch mal zurückgeschlagen wird. Ich finde es aber nicht in Ordnung, dass ich auch da beschossen werde, weil ich mich unschuldig fühle. Ich kann nichts dafür. Wenn es nach mir gegangen wäre, wäre das jetzt hier ein Matriarchat und ich hätte mich dem völlig untergeordnet.
Naja, also ich kenne das immer so, dass manchmal Frauen mich, also wenn es um das Thema Feminismus geht, dann sagen die, ja, so, oder ich hatte auch schon vor kurzem erst die Schauspielerin Gesine Zukrowski zu Gast, da war das Thema Feminismus, da ist sie auch so, sie bezeichnet sich selbst auch als Aktivistin und letzten Endes geht es darum, wie kann man als Mann kein Feminist sein, dann sage ich aber, und das ist ein schwieriges Thema, aber auf der anderen Seite sage ich, um was es mir eigentlich geht als Mann ist, dass es mich ärgert, wenn sozusagen alte weiße Männer in Anführungsstrichen ein Bild abliefern von Männern, was ich nicht auf mich projiziere, eigentlich gute Männer in Verruf bringen. Das ist das, was mich ärgert.
Genau.
Und das ist das, was ich als Mann auch.
Jetzt regen wir schon wieder auf.
Ja,
ne? Wie kann man nur ein solches Wort nicht auf den Index? Wie kann man alter weißer Mann als Wort nicht sofort ächten und auf den Index stellen?
Ja.
Natürlich, in allen Bereichen ist der Feminismus eine völlig korrekte, sehr angenehme und durchaus auch unterhaltsame Sache, ja. Denn wir bekommen Frauen, also ich jetzt nicht mehr so, aber mein Sohn und so, die selbstbewusst, selbstbestimmt, abenteuerlich, unternehmungslustig und großartig sind. Und das wird sich auch sehr stark auf die Beziehungsrollen auswirken, also die berühmten Experimente fangen wieder an, polyamorös bis offener Beziehung und so weiter. Aber dass man weibliche Menschen an seiner Seite hat, mit denen man auf Augenhöhe spricht, das ist mir schon seit mir meine Mutter mal als ich 6 war, eine Ohrfeige verpasst hat wegen eines antifeministischen Satzes, den ich als Kind geäußert hatte, ist mir das klar, dass das ein dass wir hier mit Personen zu tun haben, und zwar nicht nur Frauen, sondern in allen Orientierungen und Geschlechtern, die es so gibt, die gleichwertig sind. Also wie soll ich das anders sagen? Es ist mir fast peinlich, es zu sagen. So wie mir auch Rassismus völlig unverständlich ist. Ich verstehe es einfach gar nicht. Also ich verstehe es nicht. Also ist es mir nicht klar, erwische mich aber selber. Auch in einem, auch in rassistischen Strukturen inneren. Also ich hatte mit, ich weiß nicht, Pierre Bliss, er hat mich kürzlich irgendwie völlig aus dem Nichts völlig angegriffen von Pierre Bliss. So, mit dem hatte ich studiert und in seinem Buch, als auch dann irgendwie in der BZ vorgestern oder vorvorgestern, beschrieb er, dass er mit mir darüber gesprochen hätte und gesagt hat, in der DDR gab es auch so und so viel schwarze Menschen, warum kommt das nicht in deinem Film vor? Und dann hätte ich ihn angeguckt wie so ein Auto. Ich hätte mir das gar nicht vorstellen können. ich habe ihm dann geschrieben, gesagt, naja, also Pierre, du willst doch nicht sagen, dass ich ein Rassist bin oder so, aber möglicherweise bin ich in bestimmten Denkmustern gefangen. Das kann ich schon mal sagen und werde mich auch damit auseinandersetzen.
Das ist nicht auch, also nicht Prägung im Sinne von, dass jetzt, sagen wir mal, die Eltern, die Umgebung, insgesamt, dass insgesamt eigentlich da, wo da jetzt, wie wir groß geworden sind, so die Zeiten waren damals anders. Das war auch, manches war ja so Konsens. Also, dass man so, das hat man so auch unbewusst, wie, so sagen wir mal so, also wie Polenwitze oder so, das hat man so unbewusst.
Also erstmal grundsätzlich komme ich aus einer Zeit, wo Diskriminierung an der Tagesordnung war. Und zwar alles. Mhm. Rothaarig, Brille, dünn, ja, dick, ja. Keine Ahnung. Auch Frauen als ganze Gruppe, Männer sicherlich, wenn sie nicht Männer waren. Ja. Also dann bei der Armee, also das, es war Absicht. Es war die Absicht der Gesellschaft, dass sich das Volk selbst erzieht, also in Form einer schwarzen Pädagogik. Ja, also so wie der Klassenlehrer sagt, also ich weiß nicht, der Leander da, also der hat euch jetzt ganz schön den Klassendurchschnitt versaut. Also ich weiß nicht, was ihr macht. Also ich weiß, was wir früher gemacht haben. Ne? Also so geschehen. Und Klassenkeilerei, also Klassenkeile war in meiner Zeit völlig gang und gäbe. Muss man sich mal vorstellen. Ich bin in einem Land aufgewachsen, was Rassismus, das war, also Antirassismus war Staatsdoktrin. Ja, und trotzdem gab es ein Gebäck, das N-Wort im Namen trug. Und wir haben das alles so genommen. Naja, da war eben dieses N-Wort. Es hatte nicht diesen Knalleffekt wie heute. Das war so wie Moor, ja. Das war Märchen irgendwie. Aber trotzdem, wenn man jetzt darüber nachdenkt, eben nicht selber darauf aufmerksam wurde, sondern darauf aufmerksam gemacht wurde und das im Grunde auch dankbar annimmt, denn niemand braucht dieses Wort. Es braucht niemand, ja. Bei Zigeuner bin ich mir nicht so sicher, weil es im Laufe der Jahre eine andere Bedeutung ist. Wird ja auch auf Künstler verwendet, also The Bohème kommt ja daher, also oder Freaks zum Beispiel. Freak war ein negativer Begriff, also gegen den haben die Freaks, die als solche bezeichnet wurden, aus dem so Barnum und Bailey, diese großen Zirkusse, die dann hinten die Sideshows hatten, wo man dann eben aus Menschen betrachten konnte, die körperliche Abnormitäten aufwiesen. Das waren die Freakshows. Und dagegen haben die geklagt, zu Recht. Und dann wurde das abgeschafft, diese Art von Show. Aber wohin jetzt mit den kleinen Wüchschen? Wohin jetzt mit denen? Also da hat sich auch keiner mehr drum gekümmert, denn die Welt war dann moralisch frei. Aber das war ein ganz großes existenzielles Desaster. Ist es übrigens heute wieder. Auch, also wenn der
Peter Dinklage
gegen Disney klagt, ja. Weil es eben nicht mehr 7 Zwerge sind, dann nimmt aber Disney nicht wenigstens Kinder, denn daher kommt es ja, Kinder wurden in Bergbau eingesetzt wegen der niedrigen Stollen, ne? So, na klar, ist dann auch wieder anrüchig, Schneewittchen und die 7 Zwerge hat ja einen sexuellen Kontext und dann werden dann die lustigen, merkwürdigen Figuren, das ist alles so verklemmt und auch übertrieben. Und der Punkt ist, deswegen habe ich vorhin das mit der revolutionären Situation und Zeit gesagt, Revolutionen bringen erstmal sehr viele Menschen in Bewegung. Das sind nicht immer die genialsten. Ja, es ist auch nicht das Kanonenfutter der Revolution. Es ist die Mitte. Es ist die Mitte und die Mitte in den Demonstrationszügen, die sind nicht vorne, die werden nicht erschossen, die sind auch nicht hinten. Die hinten sind dann die Trinker und die, weiß nicht, die einfach mal so mitlaufen, weil sie denken, vielleicht kriegen sie da vorne Suppe. Aber die in der Mitte, das ist das Mittelmaß. Und das sind die Trittbrettfahrer der großen Ideen. Und da sind wir jetzt. Also wir müssen uns Tag ein, Tag aus mit den Mittelmäßigen auseinandersetzen, die hier gerade das Sagen haben. Und das ist der Punkt. Also man braucht sich ja nur die Französische Revolution angucken. Also,
aber wo führt das denn hin, diese Revolution?
Also du sagst, dass man zur Monarchie, also wie damals mit Napoleon. Der hat sich dann selber die Krone wieder aufgesetzt, nachdem die Revolutionäre sich alle gegenseitig enthauptet haben. Und zwar aus banalsten Gründen. Ja, es reichte schon ein Seidenschal. Und da sind wir heute auch wieder. So. Oh, ein falsches Wort und du bist ruiniert.
Ja.
Und das ist nicht richtig.
Nee.
Das ist nicht richtig. Und du kannst aber auch nichts dagegen tun. Nee. Weil womit wir nicht gerechnet hatten, also das gab es immer schon. Also im Mittelalter gab es den Pranger auf dem Marktplatz. So, das Bedürfnis der Masse, sich über den anderen zu stellen, das ist nicht neu, das ist irgendwie da. Das ist, weiß nicht, das hat was mit unserer Gruppendynamik zu tun, der wir nun als Herdentiere nun mal unterliegen. Mhm. Aber dass das so ausgeartet ist, eben durch das Medium mit dem Internet, womit ja niemand gerechnet hat, das ist ja noch total neu. Wir stehen ja immer noch davor und denken, das kann doch nicht wahr sein. Also, dass das der neue Marktplatz ist, wo Leute gerichtet werden.
Aber wärst du denn im Mittelalter da hingegangen, wenn der einer am Pranger gequält wurde oder so, hättest du dir das angeguckt, denkst du?
Weil ich denke, eine so
hübsche Geschichte dazu.
Ich denke, ich hier nicht.
Deswegen, ja, bitte, gerne.
Ich muss sehen, dass die Namen nicht, also ja, da dürfen jetzt die Namen nicht klar sein. Also, ich habe ein paar Freunde und Türken, Filmemacher auch. Nicht die Filmemacher, an die ihr jetzt denkt. Also wirklich keine Bekannten. Und ein Bekannter, ein Deutscher ist auch dabei. Aber sie haben sich ja gut verhalten, insofern. Also, die kriegen ein Angebot aus Saudi-Arabien. Da gibt es ein großes Museum für den König. Mhm. Und dort für dieses Museum, also da werden die so durchgeführt, die Leute, und am Ende sieht man einen Film, der natürlich die Heldentaten dieser Königsfamilie in großen, monströsen Bildern zeigt. Und die Person, von der ich spreche, hat ein Angebot. Budget, egal, 7 Millionen Gage für den Regisseur. Und also, ach, 7 Millionen Gage, gut, ein bisschen dem Monarchen die Eier kraulen, meinetwegen 7 Millionen, ne? So ausgesorgt. Also, das ist sozusagen die Summe, weiß nicht, ob sie noch die Summe ist, wo du nicht mehr arbeiten musst, so. Und sagt, ja, würde ich machen. Na, dachte, wenn die mir 7 Millionen anbieten, dann ist bestimmt ein bisschen mehr Geld dabei. Aber ich möchte auch nicht alleine hin. Also hat er einen anderen, auch einen Freund von mir, gesagt, dann möchte ich den mitnehmen. Ja, kein Problem, kriegt er auch 7 Millionen. Es gibt nur eine Bedingung. Sie müssen halt auch ein bisschen an unseren Veranstaltungen teilnehmen. Also da auf dem Marktplatz und so weiter. Und stellt sich natürlich heraus, dass das nicht nur, aber doch auch Hinrichtungen waren, aber auch Steinigungen und so. Mhm. Es hat jemand gemacht. So. Aber natürlich haben die abgesagt. Und jetzt trotzdem, wenn man sagt, wer 7 Millionen ausschlägt. Ja, mein Gott, der ist doch sowieso, ne? Also retten kannst du ihn auch nicht, verstehst du? Aber es ist eben doch eine moralische Frage und es ist richtig, es nicht zu machen.
Ja,
so,
natürlich.
Also nein, weil ich bin ein wirklich ein Vertreter der Todesstrafengegner, also ich sehe da überhaupt keinen Sinn drin. Ich bin sowieso gegen Verbote, also nicht gegen Kontrolle. Die Verbote bringen ja oft mangelnde Kontrolle. Also wenn man sagt, also Drogen sind verboten, dann ist das schon mal Fakt, dann öffnet man einen anderen Markt, der ist nicht kontrolliert, der ist völlig unkontrolliert. Mhm. Und durch diesen unkontrollierten Markt, es gibt ja offensichtlich ein Bedürfnis nach diesem Markt, dadurch sterben Leute.
Hm.
So, nicht so viele wie an Alkoholvergiftung und Leberzirrhose, die uns auch den einen oder anderen Steuerzahler kostet, oder Lungenkrebs, sondern die sterben dann am goldenen Tisch, am goldenen Schuss oder an verpanschten Zeug. Ne? Und, und jetzt schwappt es Fentanyl rüber. Hm. Und wenn wir da keine anderen Ideen haben, als der Exekutive noch mehr Macht zuzugeben, mhm, und die Sozialarbeiter noch beschissener zu bezahlen, als sie eh schon bezahlt werden, ja, dann werden wir diese Krise nicht überstehen.
Mhm. Aber führt nicht das auch, also Revolution, wir haben jetzt über Revolution gesprochen, führt das nicht auch irgendwann zu so einer Gegenbewegung? Also zu so eben, so am Anfang sagtest du auch eben, woke Zeiten und so weiter. Also jetzt mal werfe ich mal Schlagwort hier rein. So, jetzt kommt wie man sagt, so der Rechtsruck, konservative Leute, Trump, diese so, die dann sagen, das in den Schulen wird nicht mehr so und so, das wird jetzt verboten, da wird nicht mehr, wird nur, gibt nur noch Mann und Frau und fertig und so. Also das ist ja schon wie Teil der Gegenbewegung. Dann kommt die Jugend, die sagt, ich muss mich an irgendwas orientieren. Meine Tochter selber sagt zu mir, ich in der Schule, die ist 17, aber sie sagt, viele junge Leute finden die AfD toll, die wissen gar nicht warum. Also so, die sagen einfach, ist gut, die brauchen irgendeine Orientierung in einer Welt, die vielleicht immer chaotischer wird. So, und dann sagt die AfD, ja, ist eigentlich alles ganz simpel, du musst das und das und das und dann ist alles in Ordnung, sagen die, ja, super. Also so, dass ich denke, geht das immer weiter dann, dass man so, oder dreht sich das irgendwann? Kommen wir wieder irgendwann dahin, dass alles sehr konservativ ist, dass wieder, was weiß ich, Schwule und Lesben müssen wieder gucken, aufpassen, dass sie keiner irgendwie, ja?
Nein, nein.
Das nicht.
Also das glaube ich nicht. Also wenn das, ich bin ja kein Visionär, wahrscheinlich vielleicht doch. Also ich rege
jetzt
mich ja
gerade schon.
Ich rege mich ja vor allem über Dummheit auf.
Ja, gut.
Und die grassiert. Das Problem ist, dass ich das völlig egal, ob das deutsche Produktion, also wir reden mal wieder von Filmproduktionen, vielleicht ist es im Verlagswesen ein bisschen anders, aber die schauen sehr von oben auf ihr Publikum herab. Also die tun immer so, ja, das können wir ihnen nicht zumuten oder so. Die tun immer so, als seien sie sozusagen eine geistige Elite, die einschätzt, was man den Zuschauern da unten zumuten kann. Und der einzige Gradmesser sind die Misserfolge und die Erfolge der Vergangenheit. Mhm. Wenn also in der, es ist immer auch ein Suchen, der Erfolg ist auch immer die Suche in der Vergangenheit. Also was war erfolgreich? Ja. Wir befinden uns gerade in einer Zeit von Prequels, Sequels, ja. Spin-offs, ja, 1, 2, 3, also alles, was eine Zahl hinten hat und vorher ein Erfolg war, kannst du also verkaufen. Ihr könnt jetzt Sonnenallee 2 super verkaufen. Ja. Tue ich auch, aber da bringt uns natürlich nicht voran. Und wenn man sich überlegt, das Studiosystem der 50er in Hollywood beispielsweise hat dann eben die 60er Jahre hervorgebracht und jeder, der gerade mal einen Joint halten konnte, hat dann angefangen, Filme zu machen. Nee. Das war die Sex and Drugs and Rock'n'Roll Generation, die dann das Kino umgekrempelt hat und dann aber sozusagen den Blockbuster erfunden und Kommerzialität neu definiert hat im Film. Und da sind wir jetzt wieder. Jetzt sind wir wieder in den 50er Jahren. Es ist fast wieder ein Studiosystem. Ja, es wird mit den gleichen Leuten gearbeitet. Ich möchte nicht, die suchen zwar angeblich nach jungen Leuten, aber ich möchte nicht mehr jung sein jetzt in dieser Zeit.
Also Tarantino sagt ja zum Beispiel auch, dass eigentlich die 80er zum Beispiel eigentlich auch eine sehr konservative Filmzeit war. Mich haben ja auch die 90er geprägt, weil ich da halt groß geworden bin.
Naja, aber die 80er waren ja eher die 70er. Es kommt ja immer ein bisschen verspätet. So wie die 68er ja eigentlich auch die 70er sind.
Ja, vielleicht die anfänglichen 80er waren vielleicht noch.
Was haben denn die 80er hervorgebracht? Also,
ja, er meint das im Negativen, ja. Er meint ja, die 80er waren eigentlich so wie die 50er ein bisschen. So, dass man gesagt hat, ja, alles ist schön bunt und Dings und weil ja eigentlich die 70er haben ja den Film auf die Straße gebracht. So.
Hast du das aus dem Buch? Da hat er ein sehr schönes. Kann man jetzt nicht
ich so. Ich habe zwei oder drei Bücher von Tarantino, die habe ich alle noch nicht gelesen, aber sie stehen alle bei mir.
Ja, ja, okay.
Er hat das in einem Interview mal gesagt. Das kann man im Internet, kann man sich das anschauen.
Ja.
Und früher dachte ich, die 90er wären so gewesen. Ich dachte früher, die 90er wären auch sehr, aber die 90er waren ein bisschen mehr wie die 70er auch.
Ja. Aber durch den Zusammenbruch des Kommunismus und dadurch, dass man auf neugierige Leute stieß. Also, die sind jetzt ja alle mit mir so in unserem Alter und ich bitte das nicht zu werten, aber jetzt ist es so, dass man, habe ich gehört, zum Beispiel bei einer Produktionsfirma gibt es eine Redakteurin, also es gibt ausschließlich überall nur noch Redakteurinnen. Mhm. Ich halte das für ein falsches Auswahlkriterium, nach wie vor schon immer, also nach Geschlecht, Rasse oder Hautfarbe oder Leute rauszusuchen, weil die jetzt dran sind, das kann einem nur auf die Füße fallen. Ich glaube, dass der Prozess länger dauern muss, also dass man ihn nicht übers Knie brechen kann. So wie auch die Kommunisten dachten, sie könnten die Idee über das Knie brechen und die Leute zu einem Bewusstsein zwingen, von wegen Volkseigentum und so weiter oder keine Ahnung. Also hat nicht funktioniert, ist zu schnell. Der Mensch kommt gedanklich so schnell nicht hinterher. Mhm. So, und dort musst du dich jetzt die ganze Zeit behaupten und du triffst halt nicht auf die, nicht immer auf die Begabtesten oder die. War das überhaupt die Frage? Ich habe mich irgendwie verlaufen. ADHS,
ja, typisch. Ja, ADHS. Ich finde das, aber ich finde das ja zum Beispiel ganz schön.
Als Erster, ja.
Du hast was Interessantes gesagt bei dem Gysi-Interview. Hast du gesagt, ja, ich hole immer so weit aus, aber dadurch erzähle ich auch immer eine schönere Geschichte. Das kann ich absolut nachvollziehen. Ich kriege auch immer vorgehalten, dass ich so weit aushole. Heute halte ich mich natürlich extrem zurück. Aber ich finde das schön, weil du dann dadurch vielleicht eine ganz andere Geschichte erzählst.
Das ist auch ein Problem meiner Filme. Also die... Wenn ich also vom Charakter ausgehe, dass ich immer mich dann verlaufe. Ich bin wie so ein Straßenköter, der kommt ein Joch vorbei, irgendwie.
Ich glaube, dass du mit den Gedanken einfach so spielst.
Dann gehe ich einfach da lang. Ich wollte aber eigentlich da lang.
Ja, aber du spielst so mit den Gedanken. Das sind wie so Bälle. Und so,
also ich freue mich, wenn mir ein Gedanke kommt, der mir gefällt, den ich vorher so noch nicht gedacht hatte.
Klar.
Gibt es einen schönen Aufsatz von Kleist, die Verfertigung des Gedankens beim Sprechen.
Aber entsteht nicht einfach, um eben nochmal da den Kreis zu schließen, dadurch auch vielleicht wieder eine neue Generation, die sich dagegen auflehnt und sagt, wir wollen nicht nur Marvel im Kino, wir wollen echtes Kino, wir wollen echten Film. Also zum Beispiel war das, Entschuldigung, wenn ich nochmal auf meinen Film zur Sprache
komme. Ja, jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Ja. Es gibt eine Redakteurin,
ja, jetzt. Okay.
Die nicht, die liest keine Drehbücher, wenn nicht da ein Frauenname draufsteht.
Ah ja, okay.
Da sind wir wieder in der Komödie, ne? Also okay. Da sind wir wieder da, wo, weiß ich nicht, wo Woody Allen sich einen Strohmann nehmen muss oder wo, also wo man sich als bei Tutsi sich als Frau verkleiden muss, um in einen Sender zu kommen und so weiter. Das kann natürlich nicht das Ziel sein. Mhm. Das kann nicht das Ziel sein, die Talente in diesem Land, zu denen ich mich durchaus auch zähle, zu vernichten und mundtot zu machen. Mhm. Und sozusagen ein Sprachrohr auch der Mittelmäßigkeit zu sein. Ne? Und das fällt ihnen auch auf die Füße, das sieht man ja. Also die Kiste, die berühmte Kiste, die man immer bekommt, wenn man Mitglied der Filmakademie ist. Was ist denn das für ein Oeuvre des deutschen Films, was ich da vorliegen gab? Also tut mir leid. Also das war schon mal besser. Und es geht stetig nach unten.
Aber wird es nicht da, also jetzt nicht als Visionär, aber so die Hoffnung, weil ich habe, deswegen meinte ich das eben, ich muss kurz nochmal meinen Film erwähnen, ich hatte dieses, was mein Grundbedürfnis war, vielleicht auch dann ein bisschen auch von 70er Jahre inspiriert, ist dieses einfach nach draußen gehen, einfach draußen filmen, in echt, alles echt. Also dass man sagt, so, ich habe ja dieses, ich möchte es gerne in Frankfurt machen, dass man da durchrennt einfach, dass da einfach was passiert, aber es ist echt. Das finde ich faszinierend. Wenn ich mir heute French Connection anschaue zum Beispiel und dann sehe ich Gene Hackman da laufen und teilweise hatten die oft keine Drehgenehmigung, und dann filmt er irgendwie von oben da, Friedkin.
Ja, die haben die ganze Verfolgungsjagd in der Metro.
Ja, genau. Aber was ich da sehen kann, also es ist diese echte Zeit, der Film fühlt sich ja heute noch echt an. Das finde ich faszinierend. Das kann keiner, das kann man nicht mit irgendwas reproduzieren, finde ich.
Naja, gut. Also, oder? Das kommt noch aus einer Zeit, da war bei Werner Herzog mal angefangen. Da bin ich mir auch nicht so sicher, ob nicht Fitzcarraldo durchaus ein paar rassistische Momente hat. auch wie die Eingeborenen dort wahrscheinlich ausgebeutet wurden. Aber die Zeiten des todesmutigen Filmedrehens, ich sag mal, auch Steven Spielberg hat ja da einen Toten zu verzeichnen, in Twilight Zone, der von einem zu niedrig fliegenden Helikopter enthauptet wurde.
Das war, glaube ich, John Landis war das.
Kann sein, aber er war der Produzent.
Ja, er war der Produzent, aber ich glaube, John Landis und der stand auch vor Gericht und so. Das war eine ganz schlimme Geschichte. So.
Und da gibt es mehrere Fälle. Ja. Das finde ich schon, dass Sicherheit vor Kunst geht.
Ja, so. Ja, ich meine es jetzt nicht so ganz extrem.
Ich weiß, aber auf der anderen Seite ist es faszinierend. Und man kann dazu sagen, es war noch nie so billig, Filme zu machen.
Ja.
Und es war noch nie so viel Möglichkeit da, sich Equipment zu besorgen. Mhm. So, wir haben es hier in der Hand. Ich kann mit meinem iPhone einen Kinofilm machen. Ja. Ich habe teilweise, wenn mir Einstellungen fehlten mir einfach los und habe dann so Zwischensequenzen nochmal schnell mit dem Ding gefilmt. Mhm. Geht, gibt ein Kino dort und also eine Kinofunktion und die kannst du, kein Ding mehr, kannst du auch voll auf die große Leinwand bringen. Und also es gibt im Grunde keine Ausreden mehr, aber ist es eben doch, wenn die Produktionsmittel können in unseren Händen sein, sie sind erreichbar, wir müssen nicht jetzt alle von Ari teuer leihen, Ja, sondern wir haben es auf der Hand, wir können es machen. Gibt ja noch Beispiele, die erfolgreich waren. Aber es ist eben doch so, muss man damit Befriedigung sagen.
Aber Talent. Talent, genau, auch Geschichten erzählen. Ich denke, das Erste ist ja wichtig, dass jemand überhaupt auch das innere Bedürfnis hat, eine Geschichte zu erzählen. Mhm. Das ist ja erstmal das Wichtige, finde ich, dabei. Aber ist dann, glaubst du, dass es sowas gibt wieder, so ein Aufschrei? Dass
ja, klar.
Man, so, aber auch hier in Deutschland? Also hast du Kontakt zum Beispiel mit jungen Filmemacher?
Ich glaube, das größte Problem in Deutschland ist, dass wir einen unserer ganz großen die Luxusidee aufgegeben haben, dass Film Kunst ist. Und das andere ist, was damit zusammenhängt, nicht unbedingt Geld einspielen muss. Wenn man davon ausgeht, dass das, was wir erzählen, du sagst Geschichten, ja, muss nicht mal eine Geschichte sein. Also ich kann auch etwas erzählen, was ja keine Geschichte hat oder Plot, wie wir so schön sagen, sondern die innere Haltung von Figuren oder ist auch nicht so komplexen Charakteren in merkwürdigen Situationen, die nicht zu ihnen passen. Natürlich Menschen in Gefahr, dann doch eine Geschichte. Okay, also doch eine Geschichte, aber auf sehr unterschiedliche Weise. Wir haben Begriffe von den Amerikanern übernommen, wie Plot oder so, Storytelling ist alles amerikanisch, dass wir uns da so von unserer Tradition verabschiedet haben. Also, und die hieß, ich war nie ein großer, leider muss ich auch sagen, nie ein großer Fassbinder-Fan. Also ich kann mir die Filme eigentlich nicht angucken, die nerven mich. Aber sozusagen der Ansatz, die Schauspieler, die Vielseitigkeit, die Quantität neben der oft nicht vorhandenen Qualität, aber dieser Mut, ne, und so weiter. Und da steht eben so einer wie Günther Rohrbach an der Spitze als der Mäzen, ja, der sagt, wo es lang geht. Ja, ich kann auch sagen, naja, Regine Ziegler beispielsweise ist ein weiblicher Mäzen, ja, die sagt auch, wo es lang geht. Ich mache mir Sorgen über die Demokratiedebatte in der Kunst. Ich mache mir Sorgen darüber, dass man im Theater nicht mehr schreien darf. Also schreien als bloße Form wird angeprangert. Nicht die, nicht, dass man vielleicht auch schreit, weil man leidenschaftlich ist oder weil man brennt oder weil man verbrennt, weil man sich auch mal im Ton sicherlich, wenn man den falschen Ton anschlägt, den falschen meint oder so, dann sich aber entschuldigt, dass es unterschiedliche Formen von Schreien gibt, ja, auch einvernehmliches Schreien, also auch Schauspieler sind ja nicht aus Zucker, die Guten, die Talentierten, die wissen, dass wir hart arbeiten, ja, so, und jetzt wird da reingegrätscht von Leuten, ach, ich weiß nicht, also da fühle ich mich unwohl, ich weiß nicht, ich habe kürzlich gedreht bei Studenten als Schauspieler, ich kann nicht so am Rand der Kamera so rumfaxen machen oder so, sondern ich bin dann grundsätzlich in der Rolle, ich habe den Beruf ja gelernt, das muss ich sein, also ich muss konzentriert sein, weil ich sonst auch nicht mutig bin, sozusagen in dem, was ich spiele. Konnte eine Statistin, konnte den Dreh abbrechen, der normalerweise bei Beständen, okay, der normalerweise 100.000 Euro kostet, wenn man jetzt mal so grundsätzlich sagt, was so ein Dreh kostet, mit all dem, was ja jetzt noch dazukommt, Awareness-Team, Showrunner, was da alles so Autoren, die jetzt mehr zu sagen haben, was auch okay ist, wobei ich den Autoren oft abspreche, dass sie praktisch denken, also im Film, sondern das ist oft, naja, egal. Also hier kann jeder irgendwie was sagen und dich beurteilen. Eine Probe ist so ein, und auch überhaupt so ein Prozess, ne? So ein Arbeitsprozess, so wo man in die Tiefe gehen muss, wo man auch mal peinliche Dinge tun muss, die man dann wegschmeißt, wo man auch versagen kann. Dieser Prozess ist so ein intimer, freundschaftlicher, also ich muss immer mit allen Schauspielerinnen befreundet sein, ja, also ich baue sehr, sehr enge Beziehungen auf, damit sie eben diese Sicherheit haben, aber das hat auch was damit zu tun, dass wenn da jemand dazukommt und das sieht, der denkt, wie reden die denn miteinander, so, und dass das alles jetzt sozusagen so, da ist also, wenn Rehse am BE ein Problem mit den Maskenbildnern hat, weil die alle kündigen wegen der Maskenchefin, dann geht er nicht persönlich runter, sondern er schickt ein Awareness-Team dahin, ein hochbezahltes wahrscheinlich. Und dass diese Art von Unmittelbarkeit, ich kann ja nicht, früher habe ich meine Filme gepitcht, mündlich. Ich werde überhaupt nicht mehr vorgelassen. Die wollen nicht mehr, dass ich ihnen meine Filmideen mündlich verkaufe. Ich muss jetzt alles aufschreiben, am besten noch mit ein paar bunten Bildern drin und so, damit die Idioten, die es nicht abstrahieren können, wird man meinen, da wirklich auch ein Bild vor Augen haben. Und wehe, du weichst dann, das geht ja auch gar nicht mehr anders, bei der Kürze der Drehzeiten weichst du vom Drehbuch ab. Da drehen die durch, auch wenn das scheiße ist, was du da drehst. Hauptsache, es ist im Drehbuch drin. Bist du auch auf der sicheren Seite als Regisseur. Wenn ich jung bin, ich bin leider nicht mehr jung, dann würde ich jetzt sicherlich auf andere Weise unkonventionell Filme machen oder auch nicht, sondern mich wirklich nur noch auf Theater fokussieren.
Ich hab, momentan schaue ich mir öfter mal Clips von David Lynch an, das war bei den Dreharbeiten zu jetzt diesem letzten Twin Peaks irgendwas Film, was er gemacht hat. Und da haben sich die Zeiten damals, das ist nicht so ewig her gewesen und da hat er halt noch gearbeitet vor seinem Tod und da sieht man ihn, er will das wiederholen und dann hört man irgendwie aus dem Off irgend so eine junge Frau sagen, nee, wir haben keine Zeit dafür und dann sagt er, was soll das? Also was ist denn jetzt eigentlich hier immer mit dieser Zeit? Warum haben wir keine Zeit dafür? Es geht doch darum, dass wir was erschaffen. Warum nehmen wir uns nicht die Zeit so? Und dann gibt es so mehrere Clips davon, wo er immer wieder in Grenzen gesetzt wird und das nervt ihn total. Und ich finde es super. Also ich finde es super, wie er reagiert, weil er es nicht versteht. Er denkt so, was ist los? Wir machen hier, wir wollen, weil es geht ihm darum, auch an einem Platz zu sein, einen Platz zu besuchen. Man sieht ihn bei Location-Suche, wo er sagt, wenn ich dann da bin, dann alles erfüllt sich und so weiter, ja, hat er gesagt. Und das fand ich so dieses Persönliche halt, so dieses Reinbringen, dass man dieses Künstlertum darin lebt. Und wenn das dann von außen so beschnitten wird, wo ist dann noch die Kunst im Filmemachen? Oder wo ist die Freiheit dann nur noch? Dann sind es nur noch Produkte. Ja.
Interessant, also Komödie zum Beispiel braucht im Grunde mehr Zeit als ein Drama. Sag ich jetzt mal so, obwohl ich nicht als der Drama-Regisseur bekannt bin. Aber es ist oft so, bei Komödiendrehbüchern, weil es wird anders, ob du etwas liest und komisch ist oder ob du es dann siehst. Ja. Das ist ein russisches Roulette. Also wenn du heute also praktisch ans Set kommst und die Szene funktioniert nicht und du die Schauspieler hast vielleicht mit denen nicht probieren können, ja, selbst in der Probe siehst du es nicht, also musst du es schon hier sehen, ne, und hier hören mit den Kopfhörern und es funktioniert nicht, dann ist es so. So, und du siehst Komödien heute, die jetzt gerade laufen, die Leute lachen, aber wenn wir ehrlich sind, sind sie nicht komisch. Nee. Die Leute lachen aus irgendeinem anderen Grund. Aber das war mir schon immer suspekt. Weil es ist nicht so schwer, Leute zum Lachen zu bringen. Also im Theater auf jeden Fall nicht. Im Kino eher schwieriger. Aber Leute zum Lachen zu bringen, dass etwas hinten bleibt. Also, dass trotzdem irgendwas bleibt. Also eine Emotion, nicht nur Quatsch, auch eine Emotion. Das ist das eigentlich, was so schwer ist und was man so schwer auch vermitteln kann.
Sag mal, von diesem, jetzt so als Fazit auch so von diesem ganzen Gespräch, was wir heute hatten, so dieses auch kritische, im Positiven auch, wie du damit, also dieses kritische Umgehen mit Dingen, war das schon immer so für dich oder hat sich das auch?
Ja.
Das war schon immer so. Das hat sich nicht
verstärkt. Das kann ich so sagen. Also ich hatte nie einen Karriereplan. Ja. Kann ich nur empfehlen. Also keine Erwartungen an sich selber haben. Dann ist man auch nicht am Ende des Lebens enttäuscht von dem, sondern ich bin ganz erfreut, dass ich mit dieser mit diesem völlig ungeplanten Leben, was ich hatte, also alles war zufällig. Ich wollte ja eigentlich Comiczeichner werden. Ja. Das in der DDR völlig absurd war. Und ich war auch nicht besonders gut. Und dann bin ich im Grunde, in eine Fabrik will ich nicht. Ja, was kann ich dann noch machen? Ich kann doch im Grunde auch nichts. Ja, ich bin auch irgendwo faul. Ja, dann habe ich mich an der Schauspielschule beworben, bin im zweiten Anlauf angenommen worden, hatte nur Ärger, also wirklich alle drei Wochen Exmatrikulationsgespräche. Das Einzige, was mich wirklich da gehalten hat und gesagt hat, so wie das, war mein Talent, dafür kann ich ja nicht, das ist mir ja mitgegeben worden in die Wiege, das ist aber nur eine Frage, was man dann draus macht. Ja, dann wurde ich natürlich nicht an das große Theater geholt, sondern Gera war so das Größte für mich, aber da bin ich dann zufällig Castorf begegnet, der mir dann gezeigt hat, dass das Theater, mit dem ich heute noch sehr eng befreundet bin, das Theater Spaß machen kann, für alle Beteiligten, für dich, für die und am Ende, damals wussten die Zuschauer noch nicht, auch für den Zuschauer. So. Und dann hat mich irgendwann Thomas Bosig gefragt, ob ich Bock hätte mal auf ein, war nämlich nicht meine Idee, muss ich der Gerechtigkeit halber sagen, so viel Zeit muss sein, ob ich nicht Lust hätte, einen lustigen Film über die DDR zu machen, so ein bisschen wie Radio Days von Woody Allen. So, und das hat dann auch 5 Jahre gedauert, bis dann der Film da war. Und dann habe ich mehrere Filme gemacht und dann habe ich irgendwann einen Anruf bekommen, vor Sonderlee, ob ich nicht Lust hätte, ein Theater zu übernehmen. Dann habe ich gesagt, naja, wenn man mich so fragt, eigentlich ja. Dann habe ich alle meine Freunde mitgenommen, dann haben wir da Tabula Rasa und Rambazamba gemacht am Bochumer Schauspielhaus. War damals noch nicht üblich an dem Theater, war visionär, war also verrissen, ja. Und so ist es immer alle zu gekommen. Und als ich dann als junger Mensch nach Gera, das ist auch, naja, halt Provinz, ne, war ich dann da, habe mich dann da eingerichtet, dachte, hier bleibe ich jetzt mein ganzes Leben lang. Aber hat sich nicht ergeben, bin ich dann noch ein Theater tiefer gegangen, nämlich nach Parchim. Da fuhr noch nicht mal ein Schnellzug durch, ja. Und dann haben wir dort Theater gemacht. Da musste ich dann irgendwie aus strafrechtlichen, politischen Gründen, kann man ja so sagen, musste ich dann dieses Theater wieder über Nacht verlassen. Bin dann am Deutschen Nationaltheater in Weimar aufgenommen worden. Da scheiterte eine Produktion aufgrund einer Enttarnung einer Regisseurin, weil die bei der Stasi war. Da sollte ich den Lia spielen. Ja, immerhin. Habe ich gesagt, oh, ach, dann darf ich doch jetzt, ich durfte nämlich dann nicht mehr Regie führen. Ich musste dann wieder als Schauspieler arbeiten. Und da habe ich dann Leonce und Lena gemacht, Nora und solche Sachen. Und dann war ich dann etablierter Regisseur. Und danach habe ich keinen Film gemacht. Also mein Leben war und ist immer noch eben aufgrund dieses, sag mal, dieses Hans-Guck-in-die-Luft-Verhaltens. Weil ich hatte nie einen Plan. Ich wollte immer, das gebe ich zu, reich werden und schön bleiben. Beides ist mir nicht gelungen. Ich sehe ganz gut aus. Also ich kann mich nicht beklagen.
Ist okay, ja.
Ich mache auch Sport.
Ja, also sehr gut.
Krafttraining und ja. Solche Sachen hätte ich mir in der Jugend nicht vorstellen können. Mhm. Also diese Typen, die ins Gym gegangen sind, das war aus meiner Sicht war das die Idioten. Ah, ja? Ja. So, und plötzlich mache ich das. Also ich bin wandlungsfähig und lernfähig. Ich habe auch viele Diskussionen über, also mit meiner Frau zum Beispiel, über die, wie man umgeht, also mit Sexualstraftätern und so. Und ich sage immer, die haben, genau wie jeder andere, haben die den gleichen Prozess und die gleiche Gerechtigkeit verdient. Ja, so wie Kindermörder und all andere. Und das ist eine Riesendiskussion, weil meine Frau nicht dieser Meinung ist. Also ich glaube, dass das da nochmal eine andere Gerichtsbarkeit geben müsste bei den Fällen. Und so weiter. Aber ich höre dazu und ich freue mich auch. Also ich gehe nicht grundsätzlich in ein Gespräch, wo ich der Meinung bin, dass derjenige, der mir gegenüber im Falle eines Streites niemals abweichen würde von seiner Meinung. Und übrigens, zurzeit ist es ja auch so. Also du hast ja nur noch Leute, die erstaunlicherweise so einen festen Standpunkt haben. Ich beneide die. Ich sehe immer nur Fehler in allem, was ich sage. Und dann sagt ein anderer irgendwie, ja, aber so und so. Und dann haben sie plötzlich auch so Geschichtskenntnisse, die ich nicht habe. Oder geografische Kenntnisse oder politogeografische Kenntnisse. Das stimmt, doch, da muss ich mich nochmal reinlesen. Das könnte sein. Also so ist für mich ein Gesprächsablauf. Also geben und nehmen und einlenken und aber auch natürlich beharren, aber dann mit entsprechenden Argumenten. Solche Gespräche habe ich zum Beispiel mit Sven Regner. Wir treffen uns öfters eben nur, um über die Situation zu sprechen. Was mir auch so ein bisschen, das ist auch so etwas, was das Alter so mit sich bringt, dass man nicht mehr, so man ist nicht mehr in den Kreisen drin. Man verliert die Freunde, sie sterben natürlich, aber eben auch haben die keine Zeit mehr, keine Lust mehr, sind müde. Ich nicht.
Ich glaube, also das muss ich so am Ende sagen, ich glaube, das ist einfach so, oder habe ich das Gefühl, dass das bei dir so auch so dieses, du spielst eher so mit diesen Gedanken, du hast einfach ganz viele Gedanken und das ist eher so ein Fluss. So, und dann manchmal bleibst du irgendwo da oder gehst dann da ans Ufer oder mal da dran oder so. Oder aber du legst dich nicht so fest, aber schon irgendwie, du hast schon dein Boot ist stabil, aber es ist nicht klar, wie schnell du fährst, manchmal bist du langsam, weißt du so. Und da, ich glaube, dass manchmal das vielleicht Leute als schwierig deuten und es hat aber damit gar nichts zu tun, ja.
Naja, das ist eine andere Schwierigkeit, die lasse ich mir ja gerne gefallen. Nein, sozusagen meine Art und Weise, ich habe ja auch keinen Filter. Also, weiß ich nicht, ich spreche halt alles aus, ne? Und manchmal, ich versuche es immer ein bisschen in Humor zu kleiden, um alle nicht in so eine komische Situation zu bringen. Aber weil ich zum Beispiel, ich reise zu wenig und würde viel mehr gerne reisen. Und ich wäre eigentlich gerne, aber auch das ist eben nicht, das ist mir eben nicht gegeben, wäre gerne ein Konsument. Also ich würde gerne konsumieren. Mit den Rücklagen, die ich mir nicht gebildet habe, würde ich gerne auf Kreuzfahrtschiffen mit einem guten Buch auf dem Sonnendeck liegen. Mhm. Aber stattdessen bin ich hier in Darmstadt. So sieht's aus.
Ja, naja, gut. Glück für mich, kann ich sagen. Ja, gut, lieber Leander, ich würde sagen, wir kommen zu einem Ende. Es war mir ein großes Fest. Ich muss noch mal jetzt abschließend fragen, war das denn jetzt, also auch ohne vorgegebenes Thema, war das trotzdem in Ordnung für dich, dass wir uns da auf diese kleine Reise begeben haben? Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt gelandet sind. Keine Ahnung. Muss ich?
Ich höre ja diese Podcasts natürlich wie fast jeder wahrscheinlich, wenn ich ins Bett gehe und meine Augen zu müde sind, um noch weitere visuelle Informationen aufzunehmen, dann beschränke ich mich auf die Audio und da schlafe ich sofort ein. Und zwar ist egal was. Und also ich bin mir sicher, dass man bei mir, also nicht bei dem, aber bei mir gut einschlafen kann. Mhm. Es gibt Podcasts, die habe ich, und es gelingt aber nur bei Interesse. Also ich kann nicht irgendwas anschalten, was langweilig ist. Also muss, aber nach dem dritten Satz, egal wer, bin ich mit den Gedanken woanders. Und wenn es mir gelungen ist, Leute zum Einschlafen zu bringen, dann finde ich, und zwar ohne, dass sie eine Tablette genommen haben, finde ich, haben wir doch schon relativ viel geleistet. Ja. Oder wie der berühmte Filmregisseur außer Atem,
Godard
sagt, wer in meinen Filmen schläft, vertraut dem Film.
Sehr schön. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank, lieber Leander.
Genau. In diesem Sinne kann ich dich nicht erlösen mit einer befriedigenden Antwort. Und ich werde es vor allem nie wissen, weil ich mir meine Sachen nie anhöre, weil ich es grundsätzlich furchtbar finde. Mm. Das zum Thema Zufriedenheit. Danke für dieses Gespräch. Hat mir aber trotzdem Spaß gemacht. Wann hat man schon mal die Möglichkeit, ein paar Sätze hintereinander zu sprechen, ohne dass man unterbrochen wird? Mhm. Und wann hat man schon mal die Möglichkeit, dass man das Gefühl hat, dass einem jemand zuhört? Das ist doch schon mal viel wert.
Da bedanke ich mich sehr.